Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Devinio Talks 466. Das ist ganz interessant, ihr Lieben, weil das ist das erste Mal, dass wir unser Format, das Devinio Talks, in einem neuen Rhythmus erscheint. Ihr seid wahrscheinlich total irritiert, weil ihr meinen Blog nicht verfolgt. Ja, Überraschung. Jetzt ist hier ein neuer Sommer angebrochen oder ein neuer Wind weht. Weil wir haben den Podcast jetzt aufgesplittet auf Community-Wunsch. Wir haben einen Vote auf meinem Blog gemacht. Das heißt, es gibt jetzt Devinio Talks zweimal die Woche. Sonntags Krömer alleine, mittwochs mit Balle oder einem anderen Gast. Das heißt, wenn Balle frech wird, wird er einfach irgendwie zumindest eine Woche auf die Ersatzbank geschoben. Aber das Gute ist, wir sind aktueller mit dem Balle-Teil, weil normalerweise haben wir dann immer irgendwie Donnerstag aufgezeichnet und dann bis Sonntag war das immer sehr unaktuell, teilweise im Schnell-Internet-Geschäft. Und es ist alles ein bisschen harmonischer, weil es halt in sich geschlossen ist und nicht ich immer sagen muss, ja, aber nachher im Balle-Teil erzähle ich das und das nochmal. Von daher glaube ich, dass es eine ganz gute Idee ist. Balthasar, sagst du auch mal was oder was ist hier los? Was bist denn du, Alter? Du bist echt als Sidekick, ey, ich weiß nicht, ey.
Ja, ich weiß.
Weißt du, wäre ich Batman, du wärst Robin, ich würde alles alleine machen müssen. Sprechen wir es doch mal aus.
Aber das ist auch Batman, die Dynamik von Batman und Robin, oder nicht?
Wieso? Okay.
Batman macht alles alleine und Robin macht irgendwelche komischen Holy Bat-Puns.
Was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, ich bin Batman, oder was? Habe ich dir schon mal erzählt von meiner Grundschulgeschichte, als ich meinen Grundschülern erzählt habe, dass ich Batman bin? Und einige waren skeptisch, aber andere haben mir das geglaubt. Und habe ich gesagt, ich kann es beweisen und bin irgendwann in die Schule mit meiner Batman-Maske gekommen. Wo habe ich die nochmal her? Die habe ich irgendwann mal bei eBay gekauft, für irgendeinen dämlichen Game-Test oder so. Und habe ich die aufgehabt und habe gesagt, seht ihr, jetzt ist der Beweis, ich bin Batman. Und dann hat eine Schülerin gesagt, seht ihr, ich habe es doch immer gewusst. Herr Krümmer hat die Wahrheit gesagt, er ist Batman. Und habe ich immer gesagt, ich bin Batman. Das war noch in der allerersten, das war eine Sportstunde. Ich kann es euch jetzt erzählen, ich bin Batman. Ja, das glauben wir eh nicht. Doch, ich kann es beweisen. Wie denn?
Ich bin Batman.
Guck mal, ich kann so reden wie Batman, ne?
Ich bin Batman.
Was ich meine? Ja, toll. Ich merke schon.
Ich finde es gut, weil, scheiße, fuck, ich bin alt. Ich weiß tatsächlich sogar noch, welcher Game-Test das war.
Echt? Krass.
Ja, muss
ich,
ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Es muss ja Batman Arkham Asylum gewesen sein.
Kann sein. Ich schreibe gerade auf meine Liste für den Podcast einfach Programmpunkt, ich bin Batman, ne? Ja.
Ich habe Überschriften nehmen.
Ich habe sehr geniale Abschlussvideos gedreht für meine neue Schule, für die Abschlussfeier. Es ist sehr gelungen, leider darf ich es nicht veröffentlichen, beziehungsweise es wird nicht auf YouTube gestellt, weil einige Lehrer gesagt haben, sie möchten das nicht so gerne, was man ja total respektieren muss. Aber die Lehrerschaft war sehr angetan von den Videos. Deshalb habe ich versprochen, weil ich das ja generell geil finde, solche Videos zu machen, dass ich auch im nächsten Jahr, selbst wenn ich irgendwo jetzt nicht mehr Lehrer bin ein Jahr, dass ich zur Verfügung stehen würde, aber sie müssten dann bitte das Batman-Symbol irgendwie mit dem Scheinwerfer an den Nachthimmel projizieren, dann wäre ich da. Du siehst schon, ich habe da nicht nur einen Gottkomplex, sondern auch eine Affinität zu, ne? Denkst du, ich wäre als Batman gut, oder? Ja. Also reich sein wäre auf jeden Fall eine gute Superkraft, das könnte ich, ne?
Ja, was habe ich heute gelesen? Batman und Kim Possible haben dieselbe Superkraft?
Reich sein.
Ja.
Ja. Diese Superkraft hätte ich auch gerne, muss ich sagen, wo ich mich nicht gewinne. Das Problem ist nur, beim Kämpfen wird es wahrscheinlich ein bisschen haken. Du müsstest nochmal ins Trainingslager, ne? Bei irgendjemandem.
Weil du Haken an den Armen hast.
Hä?
Ist okay. Ich dachte, damit du dich nicht einsam fühlst.
Du bist immer ein bisschen schnippig in letzter Zeit. Auch in den Streams bist du ein bisschen schnippig. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dir dein Ruhm ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, beinahe. Ach. Nicht, dass du der zweite Medals führst, ne? Balthasar, das Gute ist, dass wir jetzt ein bisschen aktueller sind und es ist jetzt Dienstagabend, morgen kommt der Podcast raus, von daher sind wir top aktuell mit dem, was wir hier machen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, um jetzt mal wieder irgendwie die Kurve zu kriegen, dass ich sehr angenervt bin von allem aktuell, weil mir alles auf den Sack geht. Was im Internet kommt irgendwie, du hast jeden Tag eine neue Geschichte, die dich triggert. In die eine oder andere Richtung. Mal sind es die Rechten, die mir auf den Sack gehen, mal sind es die Linken, die mir auf den Sack gehen. Und es ist momentan eine anstrengende Zeit, finde ich. Findest du nicht auch?
Schon so ein bisschen. Nicht nur irgendwie politisch, sondern irgendwie dreht ja die ganze Welt einfach durch. Auch weg von der Politik.
Ja, es wird immer schlimmer, ne?
Das ist echt schwierig für mich, weil ich ja gerade dieses Jahr irgendwie so auch den Vorsatz hatte, ich will mal ein bisschen entspannter werden und mich nicht von allem triggern lassen. Und das ist echt eine Herausforderung geworden.
Also ich meine ganz ehrlich, auf der einen Seite hast du in Stuttgart irgendwelche bescheuerten Leute, die da randalieren, wo du fragst, warum Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das soll. Also was ist das? So, die Presse sagt, das ist die Eventszene in Stuttgart. Was ist denn die Eventszene? Dann heißt es, wenn du da so ein bisschen dich reinliest, heißt es ja, das sind vor allen Dingen die Leute, die in den letzten Wochen gegen Corona demonstriert haben, passiv, weil sie einfach sich trotz Lockdown und trotz Abstandregeln immer wieder getroffen haben. Da muss ich an die Geschichte denken aus Hamburg, die ich vor ein paar Wochen erzählt habe von dem Bruder von meiner Freundin, wo die irgendwie gefeiert haben ohne Abstand, noch während des Lockdowns, wo eine Polizei kam und gesagt hat, so Leute, jetzt hören wir mal auf mit dem Scheiß. Und sie dann alle weggegangen sind und 10 Minuten später zurückgekommen sind, einfach weiter gefeiert haben. Dann sieht man aber irgendwie Bilder, wo von irgendwelchen Balkons gefilmt wurde und irgendwelche vermummten Menschen Allahu Akbar schreien und irgendwelche Sachen plündern. Wo ich mich dann frage, war das wirklich die Event-Szene oder waren das Leute, die gesagt haben, Mensch, Black Lives Matter war ja ganz geil, weil da konnte man plündern, das machen wir jetzt auch. Und ja, aber das, was lustig an der Sache ist, ist jetzt von den Festnahmen waren es 13 Flüchtlinge und 13 Deutsche. Und dadurch kann man es keine Seite so richtig für sich ausschlachten. Bild hat draus gemacht, ja, es waren 13, nee, warte mal, was haben sie gesagt? Es waren 13 Flüchtlinge.
9 Deutsche und 3 mit Migrationshintergrund.
Genau, genau. Oder, nee, es waren 12 und 12, genau, genau. So, es waren 12, ja, haben sie so gesagt, es waren nur 9 Deutsche und 3 mit Migrationshintergrund. Also es ist Wahnsinn, wie wirklich bei jeder Scheiße versucht wird, das für die eine oder andere Richtung auszuschlachten. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ja, so geht's ja weiter in allen Bereichen. Bei Last of Us 2, ich habe es jetzt nicht gespielt, also nicht intensiv. Ich habe mir ja heute ein Game, also ein Angezockt veröffentlicht, wo schon wieder rumgenörgelt würde, dass wir zu wenig gespielt haben, zu wenig gezeigt haben. Wie du es machst, ist es auch in diesem Spiel falsch. Wir haben extra irgendwie von der Story überhaupt nichts gezeigt. Und das Spiel wirklich nur ein bisschen, ich will nicht sagen oberflächlich angezockt, aber ganz bewusst Szenen ausgewählt, irgendwie, die keine Spoiler enthalten, weil wenn wir was von der Geschichte gezeigt hätten, hätten Leute gejammert irgendwie, das ist doch ein Story-Spiel, das Story ist doch das Wichtigste, ihr könnt doch nichts von der Geschichte spoilern. So, von daher, das Video hat jetzt schon genauso viel Daumen nach unten wie nach oben. Wie du es machst, ist es falsch, Wahnsinn. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, dass das Spiel bei Metacritic total zerstört wird. Irgendwie Kritiker, also so offizielle Presse bewertet das irgendwie mit 93 oder 95. Und irgendwie ich weiß gar nicht, wer das ist, der Shitstorm, der da wütet, irgendwie votet das Spiel irgendwie runter auf 3,8 oder so. Mit der Begründung irgendwie, was ist denn die genaue Begründung? Ein Charakter, ja, wenn ich jetzt erzähle, es geht um einen Charakter, der irgendwie, wir haben es ja in dem Video erklärt, ist sehr, sehr bufft ist. Es hieß anfangs irgendwie, ja, der ist ja trans und ich werde jetzt nicht sagen, was er macht, aber er macht auch was ganz Schlimmes. Ich habe das von Izzy alles genau erklären lassen, von daher weiß ich, was da abgeht und warum die Leute sich so aufregen. Am Ende des Tages irgendwie, Izzy hat das Spiel fast durchgespielt, ist es überhaupt kein Trans-Charakter, sondern nur eine sehr muskulöse Frau irgendwie. Und die Leute voten es runter mit der Begründung irgendwie, warum wird denn da ein Trans-Charakter in das Spiel reingedrückt irgendwie und sie ist halt nicht mal lesbisch. Sie ist halt weder trans noch lesbisch, sie ist einfach nur muskulös. Und da wird das Spiel jetzt runtergevotet irgendwie. Ich meine, ich bin nun wirklich jemand, der bei diesen Quoten auch immer irgendwie sich aufregt und diese Social Justice Kreuzzüge, denen die auf den Sack gehen. Aber ein Spiel runter zu voten aufgrund von Hörensagen oder irgendwelcher Leaks, wo es am Ende gar nicht so ist, man sich aber trotzdem nicht die Mühe macht, das Spiel zu spielen und es trotzdem runtervotet, da frage ich, was läuft eigentlich in unserer Welt falsch, Balthasar?
Das ist halt, ganz ehrlich, das ist mir schon häufiger aufgefallen in letzter Zeit. Wahnsinnig viele Dinge sind scheiße, aber die Leute interessiert es gar nicht, dass die Dinge scheiße sind, sondern sie picken sich halt quasi den Social Justice Aspekt daraus. Beispiel wie Doctor Who. Die Serie ist halt schon, als es noch ein männlicher Doktor war, ging die echt downhill. Das Writing war wirklich kacke. Jetzt ist natürlich eine Frau der Doktor. Und alle Leute, die nie in ihrem Leben Doctor Who geguckt haben, Kinky, springen halt da voll drauf auf und sagen, ja, guck mal hier, die Serie ist scheiße geworden, weil es jetzt eine Frau ist. So nach dem Motto. Das heißt, die Leute machen ignorieren einfach alles, was irgendwie gesagt wird und einfach nur darauf schießen wir uns ein.
Ist nicht der Doktor, ist nicht der weibliche Doctor Who die heiße Trulla aus Broadchurch? Boah, ich fand die so heiß im Broadchurch. Jetzt ist die Doctor Who, da muss ich mir halt allein schon deshalb angucken, ey. Ich finde die halt richtig, ich finde die richtig sexy, die alle.
Die war wirklich, in der ersten Staffel war sie noch so ein bisschen, weil sie sehr so die kreischende Mutter war. Ab der zweiten Staffel im Broadchurch fand ich die auch so.
Ich finde die Schauspielerin extrem heiß. Und wenn die nur halb so heiß ist wie in Broadchurch, muss ich mir die in Doctor Who angucken.
Das ist aus den richtigen Gründen.
Ich habe noch nie Doctor Who geguckt, von daher, who the fuck cares eigentlich. Aber okay.
Das ist ja das Schöne, bei Doctor Who kann man ja eigentlich fast bei jedem neuen Doktor wieder einsteigen. Weil einfach die Serie fast immer, also nicht ganz von vorne, aber im Endeffekt beginnt sie wieder von vorne. Okay. Von daher.
Ich habe dich natürlich wie immer unterbrochen. Worum ging's?
Ja. Ach genau, Social Justice Gedöns und Transe. Du kannst übrigens auch die gleichen Leute, die sich jetzt aufregen und 0 von 10 Sterne Bewertung, was übrigens 0 von 5, 0 von 10, das ist keine Bewertung, die ein Spiel kriegen kann, in meinen Augen. Also das ist wirklich ein Spiel, das musst du einlegen und deine Playsee explodiert. Aber gut, genau die Leute, die jetzt da, das ist ein Transcharakter drin, die Leute werden garantiert keine 0 von 10 geben bei Cyberpunk, wo du auch Transgender-Chars picken kannst. Da ist es dann bestimmt wieder voll geil im Gameplay integriert und so. Das ist halt dann immer die Frage, kriegst du genug Leute für deinen Shitstorm zusammen, damit du dich geil fühlen kannst? Oder finden zu viele Leute etwas geil? Dann will man auch nicht Shitstorm, weil dann
ich glaube ehrlich gesagt, dass mein Video auch runtergevotet wird von den Daumen her, weil alle irgendwie das Spiel aktuell haten und weil es total cool ist, das Scheiße zu finden. Ich glaube, das ist echt.
Ja,
also ich hab lange, lange nicht so viele Downvotes gekriegt für irgendwas. Und das Video an sich ist total lustig, weil wir nämlich genau darüber sprechen und auch viel Quatsch machen. Von daher wundert mich. Aber vielleicht sind auch diese Votes runter, weil mir ja auch von Teilen der Community oder von einigen gesagt wurde, ich könnte das Spiel ja bitte nicht so spielen, sondern ich müsste es ja irgendwie in einem bestimmten Kämmerlein, ich muss mich auf die Geschichte einlassen. Und dass es so trotz Downvotes sind, ja, das auch heute war wieder ein Comment dabei, ja, du kannst das so nicht spielen, das ist kein E-Sports-Multiplayer-Game, wo man sich trifft. Ich finde es immer spannend, dass die Leute nicht einfach mal mich das so machen lassen können, wie ich das möchte, weißt du? Das hat mich schon wieder so getriggert, die Kommentare. Ja, du kannst das so nicht machen. Du musst das so machen, wie wir das machen. Lass es mich doch einfach selber entscheiden. Und das sind wahrscheinlich also die Trotz-Votes jetzt. Er hat es nicht so gemacht, wie wir das wollen. Du kannst das so nicht spielen. Oh. Daumen runter. So, komisch.
Ja, aber ist ja, wie du das machst, machst du es falsch, wenn du es alleine spielst. Und dann beschweren sich die Leute, warum spielst du es denn nicht durch?
Ja, aber es ist halt das Ding. Im Stream funktionieren solche Spiele bei mir nicht irgendwie. Ich bin Quest-Wegklicker. Ich habe es ja schon ein paar Mal versucht mit solchen Spielen. Das bringt nichts irgendwie. Ich kann das, und beim ersten Mal habe ich es mit Papa auch so gemacht. Das war lustig. Und ich bin dann einfach niemand, der so auf sowas Bock hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt so im Nachhinein, ich fand Last of Us 2 schon nichts für mich, weil irgendwie, ich weiß noch, wie wir da den Abend irgendwie, das ist ja immer nur irgendwie Zombies töten. Und dann.
Viel schleichen, oder?
Ja, oh, und dann warten, wie die geniale Geschichte weitergeht. Es ist halt story-driven, aber das Gameplay zwischendurch, also ganz ehrlich, ich hab's nicht übertrieben, ne? An dem Sonntag, mir war den ganzen Sonntagabend noch schlecht, weil ich super Emotion Sickness hatte während des Spiels. Es ist zwar Third Person, aber es ist halt nur, also Lani und Izzy haben es auch so bescheuert gespielt, aber wahrscheinlich haben sie es ganz normal gespielt, aber dieses ständige sich im Raum so extrem drehen, das macht mich halt wahnsinnig. Mir wurde wirklich speiübel davon. Von daher ist das sowieso kein Game für mich. Aber auch das Gameplay, ich fand es beim ersten Teil schon langweilig. Du musst nur Zombies töten, da Zombies töten, neue Munition. Also toll die Geschichte ist, ja, also bei God of War war es ja auch so, das habe ich halt durchgespielt, das ist ja eigentlich auch nichts anderes, ne? Ein Actionspiel, irgendwie was. Aber da ist halt der Action-Teil hat mir halt Spaß gemacht, so, weißt du? Und ja, Last of Us 2, man darf es gar nicht sagen, weil 1 gilt ja irgendwie das beste Spiel, ja, als Meilenstein der Gaming-Geschichte, kann man ja so sagen. Ne? Ist jetzt gesagt, für 2015 hat jetzt in dem Video, was heute gekommen ist, gesagt, war das visionär, das war einfach besonders, aber halt nur wegen der Geschichte. Das Gameplay ist halt so, ja.
Ja, genau. Das sind wieder so Meilensteine in diesem Bereich des
Storytellings.
Du spielst einen Film, das ist auch wie Heavy Rain.
Ja.
Also ich glaube, das
ist damals auch ein Game-Test.
Stimmt, aber das ist halt auch so ein Game, wo ich mir auch glaube, das wird im Stream auch überhaupt nicht funktionieren. Zumindest für dich nicht. Weil einfach.
Das ist halt das Ding. Weißt du, ich bin auch echt kein großer Fan von diesen extremen Story-Spielen. Heavy Rain fand ich halt damals auch nur so, ja, Leute, dann könntest du doch gleich als Film machen. Also, ne? Also wenn du hast ja, also gerade bei diesen, es gibt ja Spiele, die so story-driven sind, wo du auch wirklich also nicht viel Choice hast im Gameplay, weißt du, wo du wirklich so eine Eisenbahnschiene langläufst Und dann irgendwie so kurze Zwischensachen, die du machen kannst, um nur um zum nächsten Video oder zum nächsten Render-Video oder zum nächsten Story-Part zu kommen. Und dann denke ich mir immer, ja, warum ist denn das eigentlich ein Computerspiel? Dann mach doch gleich einen Film daraus. So.
Das ganz nebenbei, das werde ich sowieso nie verstehen, so diese Fake-Entscheidungen. Da ist Pokémon ganz groß drin. In allen Pokémon-Teilen wirst du ständig irgendeinen Scheiß gefragt. Es ist völlig egal, was du antwortest. Du bekommst teilweise wirklich so Antworten wie yeah und okay, machen wir so. Das ist keine Auswahl. Ja, aber genau, zu deinem Punkt zurück. Es ist halt, ja, du guckst halt einen Film, du spielst einen Film. Das ist halt wirklich, wahrscheinlich ist es wirklich sowas, wo Leute recht haben. Wenn man sich da wirklich hundertprozentig drauf einlassen will, muss man das alleine machen, aber dann halt auch irgendwie ohne Stream. Und dann ist das halt aber auch wieder so ein zeitaufwendiges Ding, was irgendwie, glaube ich, 20 Stunden Spielzeit hat oder so.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin kein Freund von diesen Spielen, das muss man einfach sagen.
Ja.
Aber wie gesagt, einige, also das ist immer das Ding, ne? Also einige haben Teil 1 so abgrundtief geliebt und ich glaube, deshalb hassen sie jetzt auch Teil 2, weil da halt ein paar Story-Sachen passieren, die für jemanden, der wirklich sich sehr mit dem ersten Teil identifizieren konnte, rein storytechnisch echt ein Schlag ins Gesicht ist. Und deshalb verstehe ich das auch teilweise. Aber es ist trotzdem kein Spiel, was eine Wertung von 3% verdient hat. Also muss man die Küche im Dorf lassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Sag mal eine andere Sache. Ich sehe heute den ganzen Tag schon auf Twitter irgendwelche Tweets von Leuten, wo so 1000 andere Twitterer abgebildet sind, Twitter-Accounts. Das sieht aus so von wegen, ja, das sind die Accounts, mit denen ich am meisten zu tun habe. Ist das heute auch aufgefallen?
Ich habe keine Ahnung. Mir ist heute aufgefallen, dass irgendwie seit ein paar Tagen...
Klingt dir das mal eben?
Seit ein paar Tagen läuft gerade so in dem E-Sports-Bereich, wo ich ja vielen Leuten folge, läuft richtig so eine... wie soll man das nennen? Ich nenne es jetzt einfach so eine MeToo-Bewegung, wo Leute halt erzählen, wie sie im Verlauf ihrer E-Sports-Karriere sexuell belästigt wurden. Also ich weiß gar nicht, durch was das ausgelöst wurde, aber plötzlich sind da wirklich viele Leute, die da ihre Storys erzählen und bei einigen wird der halt echt schlecht, muss ich sagen.
Okay.
Das sind jetzt irgendwie, bevor Leute wieder denken, das sind nicht nur Frauen. Also da gab es übrigens schon eine Story von einem Typen, der hat gesagt, also ja, ich war irgendwie 2014 oder so in Korea, ne, im StarCraft 2 Teamhaus und da kam dann nachts irgendwie immer ein besoffener Coach zu ihm und jemand, der wirklich darüber entscheiden konnte, ob er in dem Haus bleibt oder nicht und hat ihn irgendwie immer voll getextet, ob er nicht einen Freund, also einen Boyfriend haben will. Und irgendwann hätte er ihm dann über den Hals geleckt.
Boah, Alter!
Es ist halt so, what the fuck? Und mal werden Namen genannt, mal nicht. Das, ne, aber es ist schon so ein bisschen. Ich weiß nur überhaupt nicht, wodurch das ausgelöst wurde, ehrlich gesagt. So, jetzt. Was?
Chirpty.com. Also, guck dir mal den Tweet an. Das habe ich den ganzen Tag von ganz vielen Leuten schon gesehen. Ah. @Stevicules. Create your own interaction circle. So. No more slots available. More become available every 15 minutes. Das scheint momentan sehr überlaufen zu sein. Chirpty.com, chirpty.com. Und da kann man wohl irgendwie auf Twitter generieren, ja, den Interaktionstitel.
Ja, mit welchen Leuten du am meisten zu tun hast.
Ja, ja, aber ich würde es einfach gerne generaten. Ich kann es nicht generaten, ne? Keine Slots mehr available, weil es wahrscheinlich alle gerade benutzen. Ich habe es den ganzen Tag auf Twitter gesehen, dass das, ja.
Von der Welt, das du mir geschickt hast, kenne ich irgendwie. Drei
Kombinis. Ja, ich habe jetzt so ein Beispiel, weil ich bei Mr. Morgames gerade gesehen habe. Von Mr. Morgames, ich weiß, du hörst meinen Podcast nicht, aber wenn, ich find's traurig, dass ich da nicht vorkomme. Ich hab so große Stücke auf dich gehalten und so. Er ist so eine, ach, keine Ahnung, das ist nur so Gronkh und die ganzen Fame-Bitch, mit denen er sich hier bei Dings umgibt, ne, cool. Bei Friendly Fire, ne. Liebt er einfach mehr als mich.
Ja.
Boah, fast hätte es geklappt. Fast wäre ich reingekommen. Ich glaube, das ist jetzt gerade extrem Mode, alle machen das. Aber ich darf nicht rein, ne?
Ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir, ich hab's nur gesehen. Ich hab gedacht, was ist das? Die Melle hat's auch gepostet. So, hast du schon auf Instagram heute gesehen, dass ich mit der Grundierung von Horst angefangen habe?
Nö, aber ich brauche ja auch auf dein Instagram nicht gucken, weil du erzählst es mir. Ich bin
ja direkt an der Quelle. Daran sieht man mal, ne, dass dir echt, also dein Erfolg ist dir. Schau mal hier.
Es ist.
Das ist quasi jetzt die Alabaster Horst Special Edition. Für 300 Euro gehört er dir. Als hättest du 300 Euro, Alter.
Ja, echt, ey.
Du arme Sau.
300 Cent wird schon schwierig.
Ja, muss sagen, ich finde es ganz erfrischend, dass wir zweimal die Woche Podcast machen. Also was heißt, wir nur einmal, aber das ist halt ganz cool, weil du zweimal so, ja, ich weiß nicht, ob sich so stark, also sonntags war es ja immer so, dass ich ganz oft gesagt habe, ja, ich würde jetzt gerne mit euch über Thema XY reden, aber das mache ich nachher mit Banger sowieso. Und das aber ist jetzt nicht mehr, ne, weil irgendwie, ja.
Bisschen Fass raus.
Ja. Banasar, ich würde mit dir gerne über Fußball reden. Und wenn man den Ist-Zustand nimmt, müsste eigentlich dein Verein absteigen und nicht meiner.
Das ist richtig, ja.
Aber ihr habt zum Glück eine gute, was heißt zum Glück? Zum Glück für dich habt ihr eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Was gut für euch ist, schlecht für uns. Warum bin ich jetzt einmal so müde? Ja, wir sind mit anderthalb Beinen abgestiegen, haben noch eine kleine Wunderchance. Am Samstag, wir hören uns ja vorher nicht, liebe Community, meine Hoffnung hält sich sehr in Grenzen, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube nicht mal, dass wir gegen Köln zu Hause gewinnen, weil bei Werder ist echt irgendwie, Kohfeldt hat nach dem Mainz-Spiel gesagt, irgendwie, er wüsste jetzt auch nicht mehr, wie er jetzt so kurzfristig irgendwie, oder sagen wir, er fühlte sich leer und er hätte jetzt auch keine Idee mehr, wie er jetzt so kurzfristig irgendwie neue Taktik oder Strategien entwickeln sollen, wie wir irgendwie mehr Tore machen oder weniger kriegen. Was ja so ein bisschen so ein Offenbarungseid ist, von daher rechne ich ehrlich gesagt nicht mit viel von Werder, aber das habe ich oft nicht, wurde dann manchmal irgendwie so überrascht, aber so wie wir in Mainz gespielt haben, habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Und ich hab vor den letzten zwei Spielen gesagt, dass ich glaube, dass wir aus eigener Kraft noch zumindest den Relegationsplatz erreichen können, aber weil ich nicht glaube, dass Düsseldorf beide Spiele gewinnen wird. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass Werder beide Spiele gewinnen wird. Und genauso ist es gekommen. Das war sehr überraschend, nur 1-1 zu Hause gespielt gegen Augsburg. Aber wir haben in Mainz wirklich sang- und klanglos. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Torchancen. Und man hat trotzdem nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Mainz war so abgezockt, hat ihre Dinge reingemacht. Das war gefühlt irgendwie so ein Spiel, Erstligist gegen Zweitligist. Werder war einfach zu dumm und die Chance, die wir haben wir nicht genutzt. Also alles so wie immer quasi. So, jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Die Situation ist relativ leicht zu erklären. Wir sind Vorletzter, würden, wenn es so bleibt, direkt absteigen. Wir sind 2 Punkte hinter Mainz, hinter Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz stehen. Es geht wirklich nur der Krümel, an den wir uns jetzt noch klammern, nämlich Relegation spielen zu dürfen. Das heißt, 2 Punkte und 4 Tore. Das heißt, folgende Szenarien. Also wir müssen sowieso gegen Köln zu Hause gewinnen am letzten Spieltag. Alles andere würde den direkten Abstieg bedeuten. Wenn wir gegen Köln gewinnen, was ich noch nicht mal sehe, was aber, keine Ahnung, für Köln geht es um nichts mehr. Die Kölner Community-Mitglieder schrieben alle, ja, Köln ist außer Form, hat keinen Bock mehr, spielen scheiße, von daher werdet das gewinnen. Kann sein, vielleicht irgendwie aufgrund der Tatsache, dass es für uns noch um was geht, man weiß es nicht. Mal sehen, aber gehen wir davon aus, dass es so ist. Dann würde Düsseldorf ein Unentschieden reichen, es sei denn, wir gewinnen mit 4 Toren Unterschied. Also wir müssen 4 Tore aufholen.
Tatsächlich.
Wir haben mehr Tore geschossen gegen Düsseldorf, also als Düsseldorf, wenn sie unentschieden, also kommt auch an, wie sie, wenn sie 2-2 spielen, nicht. Also ne, es können auch sein, dass wir 5 schießen müssen. Aber sagen wir mal, die spielen 0-0, dann würden uns 4 Tore reichen. So. Es geht ja geschossene Tore dann. Ne? Nee, ich glaube, wir haben beide 36 Tore geschossen. Es zählen immer beim Torverhältnis die mehr erzielten Tore.
Genau, wenn Düsseldorf ein 4-4 macht, dann braucht ihr eins mehr, weil dann zählt nämlich der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen und den hat Düsseldorf gewonnen. Also der.
Warte mal, wir haben in Düsseldorf 1-0 gewonnen, wir haben zu Hause 3-1 verloren. Okay, stimmt. Okay, aber gehen wir von aus, Düsseldorf gegen bei Union, die schießen beide nicht viele Tore, gehen wir mal von einem 0-0 aus, dann würde uns ein 4-0 reichen. Gehen wir von einem 1-1 aus, dann würde uns ein 4-0 reichen. Ne, wir müssen ja nur mehr Tore geschossen haben, als die, was wir dann hätten. So. Also, die schießen nicht viele Tore, von daher, wenn wir 4 machen, dann gewinnen wir da, würden wir sie überholen. Aber ich meine, hätte Fahrradkette, so. Wenn Düsseldorf gewinnt in Union Berlin, für die es auch um nichts mehr geht, die auch in den letzten Spielen scheiße gespielt haben, dann ist es sowieso erledigt. Beim Unentschieden müssen wir 4 Tore machen. Normalerweise würde man sagen, nie im Leben. Dann haben wir gegen Paderborn 5 gemacht, aber das war wirklich vielleicht das beste Saisonspiel. Ich weiß nicht, in welchem Universum Werder 4 machen soll, aber in dieser Saison ist alles möglich. Immer wenn man gesagt hat, das kann nicht sein, hat es Werder gemacht, meistens im negativen Sinne. So, von daher, okay. Und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass wir gewinnen und Union schlägt Düsseldorf, was ich aber auch nicht glaube, wären wir auch auf dem Relegationsplatz. Also es geht nur noch um den Relegationsplatz. Was habe ich getippt? Ich glaube, ich habe 2-1 Werder getippt. Aber, ne, Pralinschachtel, also ist jetzt nichts, wo ich sage, ich bin sicher, ich würde da kein Geld drauf wetten. Aber ich habe 1-1 bei Union gegen Düsseldorf gespielt und also sagen wir es mal so, bei diesem Spiel 6-8, was Barlow zitiert, ist unsere Chance, die Klasse zu halten, irgendwie bei 13% oder so. Also verschwindend gering. Das wäre ein Wunder von der Weser, wenn wir in die Relegation kommen, mit dem Trainer, mit der Moral, mit dem Zustand der Mannschaft, auch was Selbstvertrauen und so weiter angeht, sehr unwahrscheinlich. Und man hört in den letzten Tagen schon überall irgendwie so, Ausverkauf steht bevor. Das heißt, hinter den Kulissen beginnt auch schon die Planung bei Werder für die zweite Liga. Ich glaube, alle rechnen damit und wir werden, ja, das ist halt das Problem, ne? Wir werden halt einen Großteil unserer Mannschaft verlieren. Und deshalb ist halt so ein Abstieg halt doch doppelt bitter. Nicht nur, du steigst nicht nur die zweite Liga ab, sondern all das, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Man darf bei dieser ganzen Sache immer nicht vergessen, dass wir letztes Jahr um die internationalen Plätze gespielt haben und das quasi dieselbe Mannschaft ist, minus Max Kruse. So, und alles, was du dir aufgebaut hast, alle die Stars, die du gefunden hast, die du aufgebaut hast, ein Rashica, einen Pavlenka, den vorher auch keiner kannte, die sind dann alle weg. Das heißt, du fängst bei null wieder an. So. Und das ist halt, ja. Und du vor allem beim Zweitligisten, wenn die alle unter Preis gehen, also ist eigentlich der Worst Case. Von daher, wenn ich dann höre, ja, das tut uns mal ganz gut und dann können wir uns neu aufbauen. Jemand, der so eine Scheiße erzählt, hat absolut keine Ahnung vom Fußball, sorry. Also beim HSV mag das hingekommen sein, weil die Mannschaft einfach komplett kaputt war. Aber wir haben in der letzten Saison im UEFA Cup mitgespielt. Wir haben eigentlich ein gutes Team, wir haben gute Einzelspieler, wir haben den Klaasen, wir haben Pavlenka, wir haben Rashica. Wir haben letzte Saison den Maxi Eggestein gehabt, der in super Form war, der fast national oder der Nationalspieler dann wurde. Woran es gelegen hat, woran hat es gelegen? Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat. Ich weiß natürlich, woran es gelegen hat. Aber ja, ich habe schon eine Kolumne angefangen, die ich im Fall des Abstiegs schreiben werde, wo ich investigativ und gnadenlos die Saison rekapitulieren werde und wirklich eiskalt irgendwie die Gründe ansprechen werde. Und das wird, die Fasernsache ist, dass man den Kohfeldt mitschleift, die Saison, obwohl ich schon mal mein Spiel hinterher gesagt hat, Leute, die Sache ist das Kind ist im Brunnen gefallen, weil, ich habe also wenn eine Mannschaft so eine Performance hinlegt, dann ist das Verhältnis zum Trainer gestört, dann erreicht er den nicht mehr. Und das ist noch nie vorgekommen, dass sich, wenn eine Mannschaft so desolat präsentiert hat, dass es unter dem Trainer dann wieder funktioniert hat. Das sind einfach die Mechanismen des Fußballs. Jeder, der selbst gespielt hat, wird das kennen. Da hätte man schon reagieren müssen, spätestens in der Winterpause. So, und dann jetzt zu sagen, ja, aber ob der jetzt nächste Saison Trainer ist in der zweiten Liga, das wissen wir doch nicht. Das ist also für jeden halbwegs logisch denkenden Menschen, der auch noch Werder-Fan ist, eigentlich ein Schlag in die Fresse. Weil warum hat man dann diesen Trainer behalten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es werden da, glaube ich, wenn wir absteigen, eine Menge Köpfe rollen. Nicht nur der von Baumann. Hinter den Kulissen heißt es auch, dass Bode gehen muss irgendwie, weil der beide gestützt hat die ganze Saison über und nichts getan hat. Es ist ein Abstieg mit Ansage und Anlauf. Und jeder wusste, dass wir mit diesem Trainer in dieser Situation die Klasse nicht halten können. Das dazu. Das war jetzt ein langer Monolog, beinahe. Hast du irgendwas da hinzuzufügen?
Verschiedenes. Zum einen, das ist halt, das unterstreicht ja immer, Kohfeldt ist ja kein schlechter Trainer, aber ich glaube, es war damals Jürgen Klopp, als er bei Dortmund gegangen ist, der hat halt auch gesagt, so nach 7 Jahren haben einfach die Spieler auch einfach alle Sprüche schon mal gehört.
Ja.
Und quasi, wenn du so eine Abstiegssituation gerätst, dann ist das natürlich noch viel, viel schneller. Und wenn du halt zum 5. Mal hintereinander sagst, ja, wir packen das nächste Spiel und dann kriegst du wieder 3 Stück in die Fresse, dann denken die Spieler halt auch, ja, okay, du hast auch keinen Plan. Deswegen muss man.
Also, der beste Trainer der Welt, ne? Also, wird, wenn, also kann in so eine Situation kommen. Das kannst du einfach, wie du gesagt hast, selbst in Jürgen Klopp ist das in Dortmund passiert. Wobei Kohfeldt erst 2,5 Jahre bei Werder ist, von daher. Aber daran sieht man mal, ich halte Kohfeldt wirklich für einen guten Trainer. Das Problem ist nur, es ist einfach erst in die Situation gekommen durch extremes Verletzungspech. Auch da wird diskutiert, wie das so weit kommen konnte. Auch da gab es scheinbar irgendwelche Probleme mit der medizinischen Abteilung und was weiß ich was. Also eine solchen Saison. Aber man muss doch für den Verein entscheiden. Man kann nicht sagen, er ist ein netter Kerl, er ist ein guter Trainer. Ist ja alles so. Jeder mag den auch. Das ist einfach ein geiler Typ. Darum geht's ja nicht. Und ich bin mir auch sicher, wenn der jetzt zu einem anderen Verein geht, wird er da auch seinen Weg gehen. Das Problem an der Sache ist nur, du musst dann reagieren. Du musst dann für den Verein entscheiden. Du musst sagen, okay, es geht einfach nicht mehr, auch wenn es noch so ein guter Trainer ist. Und wir brauchen jetzt einen neuen Impuls. Weil ob wir jetzt mit dem absteigen, ziemlich sicher, oder was Neues probieren und zumindest die Chance haben, dass es vielleicht funktioniert, siehe Köln zum Beispiel, die auch schon abgestiegen waren, dann gehe ich doch lieber diesen Weg. Und da haben wirklich viele Verantwortliche gepennt. Ich habe selten erlebt, irgendwie, dass ein Verein mit so offenem Visier irgendwie gegen die Wand gelaufen ist und irgendwie den Abstieg quasi billigend in Kauf genommen hat. sehr untypisch für Werder. Und was mir am meisten auf den Sack geht bei dieser ganzen Sache, ist dieses Gelaber dahinter. Ja, wir unterwerfen uns durch die Mechanismen des Profisports. Wir zeigen hier Haltung. Immer dieses Haltungsgelaber in Bremen irgendwie. Auf alle möglichen Themen. Wir zeigen Haltung. Wir sind anders als andere, ja. In diesem Falle wart ihr scheiße dumm anders und seid jetzt wahrscheinlich nächste Woche abgestiegen am Wochenende. Gratulation dafür, dass ihr anders seid. Naja.
Anders als 18 andere Vereine.
17.
Genau, und dann das nächste Ding, was du sagst, so dieses, ja, dann steigen wir ab und dann reinigen wir uns irgendwie selber. Das war vielleicht früher mal so, ja, wo
genau.
Schalke ja auch 6 Jahre oder so zweite Liga gespielt hat.
War das so lange? Krass.
Relativ lange waren wir zweite Liga, ja. Wo einfach der Unterschied einfach nicht so groß ist. Mittlerweile, guck mal Stuttgart, guck mal Hannover, wo du auch denkst, ja, die steigen ab und dann steigen die sofort wieder auf und dann läuft halt weiter.
Ja, eben.
Stuttgart kämpft, Hannover ist mittlerweile in der zweiten Liga abgekackt.
Ja, Stuttgart ist aufgestiegen, die sind durch.
Ja, gut, Stuttgart jetzt wieder, aber ja. Bei denen ging es halt auch, ohne runter, hoch, runter, hoch.
Ja, also die Zeiten, wo damals Kaiserslautern mit Otto Rehagel als zweitliges deutscher Meister geworden ist, da leuchten natürlich meine Augen als Fußballromantiker, weil das für mich der bessere Fußball und die bessere Bundesliga war, weil du damals mit guter Arbeit und einer guten Mannschaft, die du zusammengestellt hast, das erreichen konntest. Das ist leider in dieser Zeit komplett unmöglich, was sehr, sehr schade ist. Aber ja, das ist naiv. Also wer sich hinstellt und sagt, das tut dir mal ganz gut in der zweiten Liga, irgendwie, da könnte sich neu aufbauen, wenn ich das schon immer höre, der entlarvt sich einfach als jemand, der von Fußball überhaupt keine Ahnung hat und von der aktuellen Situation im Profifußball. Du, wie ich gerade schon gesagt, du verlierst alle deine Leistungsträger, irgendwie, was ich jetzt so gelesen habe in den letzten Tagen, wer alles geht. Du fängst mit einer Dödelmannschaft, wir haben eine gute Jugendarbeit, wir haben viele junge, hungrige Spieler, aber ja, mit denen fängst du an und dann steigst du in die vielleicht wieder, selbst wenn du aufsteigst, ne? Dann hast du ja nicht dieselbe Mannschaft, die du dieses Jahr hattest, sondern ja, also das ist ein super langer Weg irgendwie, der kostet ja auch so viel Geld und also das Gesülze, also das ist für Werder und für ja. Bremen, die ja in allem eigentlich scheiße sind, Bremen ist ja schon Tradition, in allem Letzter zu sein, ist das eine riesen Katastrophe, weil Werder war wirklich das Einzige, was wir Bremer haben in irgendeiner Form, was uns erstklassig gemacht hat. Und ich habe es ja immer wieder geschrieben, ne? Ich verfolge Werder und die Bundesliga seit 1982, das war das erste Mal, dass ich im Weserstadion war. Und ich kenne Werder Bremen nur als Bundesligisten. Also in meinem gesamten Leben, also natürlich, ne, wäre das abgestiegen, da war ich schon auf der Welt, aber ich den Fußball nicht verfolgt. Also seit ich Werder Bremen verfolge, waren wir in der ersten Bundesliga. Und das ist halt echt für mich auch das Ende einer Ära. Für mich ist das auch eine Riesenkatastrophe. Von daher hoffe ich natürlich am Wochenende schon auf das Wunder, ne? Ist ja klar.
Also wenn es sich tröstet, tut es nicht. Aber Werder Bremen ist im Tischtennis erstklassig.
Tischtennis ist komplett irrelevant. Sorry, liebe Tischtennisspieler. Ich weiß, jetzt kriege ich eine Menge Flames. Ich habe es auch mal gern gespielt, aber Geschmack und
tatsächlich,
so.
Tatsächlich ist Werder Bremen sogar deutscher Meister geworden dieses Jahr, glaube ich, im Tischtennis.
Echt? Ich kann mich erinnern. Eine meiner langjährigen Lebensgefährtinnen hat bei Werder zweite Bundesliga gespielt im Tischtennis. Da war ich mal so ein bisschen an dieser Sache dran und das ist natürlich, es ist schon ein geiler Sport. So ist es nicht. Ich hab dann auch mal bei ihr zugeguckt und so, ist schon cool. Aber vom, ja, also ich meine, was für einen Stellenwert hat denn Tischtennis in Deutschland? Also
relativ hoch tatsächlich. relativ, habe ich gesagt. Weil wir ja durch Timo Boll den Rekord.
Ja, Boll ist ein geiler Typ, aber auch da, guck mal, also ganz ehrlich, Boll ist doch ein Weltsportler eigentlich. Wie oft ist der Europameister geworden? Am Anfang seiner Karriere, ich kann mich daran erinnern, weil ich damals mit dieser Dame zusammen war, irgendwie, als der die Chinesen verprügelt hat, Nummer 1 der Welt war. Als er noch jung war, war der ja richtig eine Granate. Und was hatte das für einen Impact? Du hast da einen Weltspieler irgendwie, der irgendwie in der Weltklasse spielt, irgendwie immer Europameister wird, immer sein Team irgendwie zum Vize-Weltmeister in der Teamwertung und zum Europameister führt. Und was hat das für einen Impact gehabt? Das ist eigentlich traurig. Ich vergleiche es mal mit Tennis und Boris Becker und Steffi Graf. Das ist halt, ja, also es ist ja nicht, dass Timo Boll jetzt irgendwie kleiner war als Boris Becker im Tennis oder so.
Ich finde es gut, dass du es einfach mit drin hattest, dass er Deutschland dann immer wieder zum Vize-Weltmeister führt, weil er einfach immer wieder Zweiter der Chinesen.
Ja, Chinesen sind. Aber das Geile ist, es gibt da eine lustige Geschichte, das war auch in dieser Zeit, als ich mit dieser netten Dame zusammen war. Da war Boll jung und war der Shootingstar im Tischtennis. Und er war Nummer 1 in der Welt, irgendwie aus dem Nichts kam er, wirklich, keine Ahnung, wie alt er war, 19, 20, 21, so in dem Bereich. Und hat dann anfangs auch die Chinesen verprügelt. Und dann gab es irgendwie ein großes, ich weiß gar nicht, es gibt ja nicht nur diese Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Tisch, sondern es gibt auch so, keine Ahnung. Ja, sowas so genauso. Es gab auch in Bremen mal diese German Open und so, ne? Also, ne? Mhm. die also große Turniere für die Weltrangliste zählen. Das sowas gab es in China auch und dann hatte Timo Boll diesen Höhenflug und hat auch wirklich auch die weltbesten Chinesen verprügelt, also richtig. So eine Zeit lang. Irgendwann haben sie ihn dann wieder überholt und da war immer nur der dann irgendwie, keine Ahnung, mal Dritter wurde oder so. Aber das war diese Zeit. Und das Geile ist, diese Geschichte ist wirklich passiert. Da hat er bei diesem Chinese Open oder bei diesem großen Turnier, hat er halt einen Chinesen nach dem anderen weggemacht. Und irgendwann hat das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung abgebrochen, weil sie keinen Bock haben, dass ihre Athleten, ihre Vorzeigeathleten und Tischtennis halt China, das, was bei uns Fußball ist, so typisch China und die ganze, ne, irgendwie so, wir zeigen dann irgendwas, was uns entlarvt oder dass wir nicht in allem die geilsten sind, zeigen wir halt nicht. Da haben die wirklich die Übertragung abgebrochen, weil Timo Boll dieses Turnier gewonnen hat und alle Chinesen weggeballert hat. Das finde ich schon mal, ist schon mal wieder so ein typisches Ding für China, finde ich. Wir reden hier.
Da sind sie in WC3, sind sie da weiter gewesen, als sie zwischenzeitlich ja alles, was irgendwie in WC3 noch wichtig war, in China passiert ist, haben sie immer dafür gesorgt, dass möglichst wenig Qualifikationsplätze für Südkorea da waren und dann auch immer so gelegt, dass sich eigentlich kaum irgendwer qualifizieren konnte, damit auch bloß nicht zu viele Koreaner mit an diesen Turnieren teilnehmen und die Chinesen das unter sich dominieren konnten.
Ist Wahnsinn eigentlich, ne, was die für eine Scheiße fahren. Aber ja, lustige Geschichte. Wie kommen wir jetzt auf Timo Boll eigentlich? Tischtennis. Achso, Werder, ja. Aber Tischtennis hat einfach in Deutschland keine große Bedeutung, denke ich.
Es gibt halt, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren, es gibt nur einen Verein, der dieses immer Absteigen und wieder Aufsteigen richtig gut hingekriegt hat, und das war Freiburg.
Ja, die wirst du nicht mehr los, ne?
Genau. Bei Freiburg war halt dieser Abschluss, da waren sie auch allein, das ist ein Betriebsunfall.
Das Ding ist halt, Freiburg ist halt ein Phänomen, weil irgendwie ganz ehrlich, jedes Jahr wird Freiburg, die bauen jedes Mal eine Mannschaft und zaubern jede Saison irgendwelche Topstars, die keiner vorher kannte, aus dem Hut, die dann irgendwie dafür sorgen, dass Freiburg die Klasse hält. Die werden dann darauf wieder weggekauft. Dann fangen sie wieder bei Null an, holen wieder irgendwelche Leute von irgendwo, die man nicht kennt. Also für Freiburg ziehe ich den Hut und Streich ist da, irgendwie hat schon Thomas Schaaf Otto Rehagel-Dimensionen angenommen da. Also vor Freiburg muss man, also, und auch Mainz, ne? Die haben uns ja Ruven Schröder irgendwie geklaut, der war ja vorher bei uns Kaderplaner, da ärgere ich mich auch heute noch, dass wir den haben gehen lassen. Und auch Mainz, ne? Ist auch so auch ein gutes Beispiel, auch die schaffen es immer. Oder Augsburg, also Hut ab. Echt?
Ja.
Also Wahnsinn. Ja. Und weißt du, sind wir so gefühlt 10 Jahre immer fast am Absteigen, schaffen es irgendwie, werden in SV Werder MacGyver umbenannt. Und dann hast du endlich das Gefühl, okay, wir sind raus aus dem Schlamassel, wir haben es jetzt endlich mal umgedreht, wir haben jetzt eine Mannschaft, die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, die um die internationalen Plätze mitspielt. Dann geht Max Kruse und in der Saison darauf steigst du ab. Es ist eigentlich Wahnsinn, ehrlich. Endlich denkst du, okay, endlich sind wir raus aus diesem Sumpf, endlich sind wir irgendwie zumindest eine Mannschaft, die mit Abstieg nicht mehr zu tun hat, dann raus, die Sonne draufsteigst du ab. Fußball ist verrückt. Gehen wir noch ganz kurz in die zweite Liga. HSV hat es ja auch wieder mal geschafft. Ja. Unfassbar, irgendwie lange Tabellenführer gewesen in der zweiten Liga, irgendwann dann Zweiter, Bielefeld mit einer sehr dominierenden Saison, am Ende hinten raus. Dann irgendwie immer wieder mit Stuttgart Platz 2 und 3 getauscht, aber du hattest nie das Gefühl, dass der Hamburger SV irgendwie raus, im Prinzip spiegelt mit letzter Saison auch da, immer oben dabei und so. In den letzten 2-3 Spieltagen haben sie es wieder geschafft, sich auf Platz 4 zu kegeln, kriegen in der 93. Minute in Heidenheim das 1-2, haben aber meiner Ansicht nach eine größere Chance, die Relegation zu schaffen, weil Heidenheim als Dritter, ne, also es geht jetzt auch nur um Relegationsplatz, Stuttgart ist über 11 Tore und 3 Punkte vor Platz 3, also Bielefeld und Stuttgart sind aufgestiegen, es geht jetzt nur um Relegationsplatz und da nur Heidenheim und HSV, Heidenheim ist ein Punkt vor, aber 8 Tore hinterm HSV, das heißt, Heidenheim spielt in Bielefeld, also beim Zweitligameister, ist natürlich auch wieder der Punkt, normalerweise würde man sagen, ja, da gehen die unter, aber Bielefeld ist halt durch, für die geht es um gar nichts mehr. Und HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen, die 12. sind. So, das heißt, folgendes Szenario, HSV versagt wieder und spielt zu Hause gegen Sandhausen nur unentschieden. Und Heidenheim verliert aber in Bielefeld, weil Bielefeld eine gute Mannschaft hat. Dann steigt kommt der HSV in die Relegation. Weil bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis und da ist der HSV deutlich besser als Heidenheim. Und ich glaube relativ sicher, gut, beim HSV weißt du nie irgendwie, die haben auch zu Hause gegen, es war zu Hause gegen Osnabrück, die sind 13 auch nur unentschieden gespielt. Aber normalerweise würde man sagen, die gewinnen zu Hause gegen Sandhausen. Und dann würde halt Heidenheim kein Unentschieden reichen. Das heißt, da müssten sie in Bielefeld gewinnen. Also von daher glaube ich, also im Gegensatz zu Werder hat der HSV eine riesen, sehr viel größere Chance, die Relegation zu erreichen. Ist halt die Frage, wie gut Bielefeld noch spielt. Also das ist halt davon, das ist halt das Zünglein an der Waage, denke ich. Die Performance von Arminia Bielefeld.
Du hast halt im Moment diesen spannenden Faktor, den so, denke ich mal, auch noch einfach niemand ausrechnen kann. Normalerweise würde man ja sagen, so, ja, jede Mannschaft gibt im letzten Spiel was, weil man will sich ja von den Fans verabschieden und so. Das fällt ja alles flach. Es ist ja völlig irrelevant. Also, es gibt ja keine Fans, von denen ich verabschieden kann. Es ist ja keiner im Stadion.
Aber warte mal, jetzt habe ich gerade einen Slot gekriegt. Bei Chirpy jetzt generate ich mal. Entschuldige, erzähl weiter, ich generate im Hintergrund.
Das heißt, du hast halt diesen Druck nicht mehr. Also, Bielefeld würde mir auch nochmal sagen, ja, die wollen, ich weiß gar nicht, wo sie spielen, ist ja auch eigentlich scheißegal, zu Hause in Heidenheim, keine Ahnung. Würde mir auch sagen, so, ja, die wollen sich jetzt in der Aufstiegssaison nochmal mit den Fans verabschieden und Fans feiern. Ist ja nicht. Von daher bin ich durchaus gespannt, ob das irgendwie eine Rolle spielt oder ob Bielefeld jetzt wirklich sagt, so, ne, komm, wir haben jetzt irgendwie 11 Spiele in 3 Wochen gemacht oder was. Jetzt reicht's auch, wir haben keinen Bock mehr zu laufen. Mal gucken, wird spannend.
Es wird super spannend, weil, also, ja, das Bielefeld hat letzte Woche sehr souverän in Karlsruhe gespielt, hat dann aber aufgehört, Fußball zu spielen und hat dann halt auch das 3-3 gekriegt, ne? Aber auch da, sie haben Heimspiel, sind Meister, irgendwie noch zum Abschluss nochmal irgendwie eine Visitenkarte abgeben. Also, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, HSV kommt noch rein, weil auch das Lustige ist, es wäre so typisch von HSV, dass sie gegen Sandhausen zu Hause am letzten Spiel da nicht gewinnen. Aber da Bielefeld gegen Hoffenheim gewinnt und ihnen assistieren kann, würde das reichen für die Relegation. Die müssen nur einen Punkt auf Heidenheim aufholen. Einen Punkt, weil sie 8 Tore mehr geschossen haben oder 8 Tore besseres Torverhältnis haben. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du dich als Zweitligameister im eigenen Stadion mit einer Niederlage verabschieden willst. Also ich glaube nicht, dass das Bielefeld abschenkt, ehrlich gesagt. Bielefeld hat echt eine gute eingespielte Truppe, ne?
Da wird natürlich die Frage, gegen wen müsste der HSV in die Relegation und
Düsseldorf
sich da auch durchlangen?
Düsseldorf, das ist schon eine gute Frage, weiß ich nicht. Düsseldorf hat in den letzten Spielen echt immer wieder einen rausgehauen. Die haben keine schlechte Mal, also seit dem Trainerwechsel sind die relativ stabil. Aber ich muss auch sagen, wenn wir in die Relegation kommen würden und diesen Moralboost dann hätten mit dem Wunder von der Weser, wenn wir das am Samstag schaffen würden, was ich echt nicht glaube, aber dann glaube ich, dass wir durchaus auch gute Chancen haben gegen HSV.
Wahrscheinlich. Seien wir ehrlich, alle Zweitligisten wünschen sich als Relegationsgegner im Moment Schalke.
Ja, jeder.
Das wären für uns die Niederlagen 17 und 18.
Nächste Saison ist der Trainer, glaube ich, nicht mehr Trainer, oder? Nach der Rückrunde, das wäre...
Wagner hat Jobgarantie.
Weil?
Wir werden nächste Saison mit Wagner wir gehen in die nächste Saison mit Wagner.
Nach der Rückrunde, wie viele Spiele habt ihr hintereinander nicht gewonnen?
Wir müssten jetzt bei 16 stehen.
Das kann sein, ja gut, aber gut, dann ist ja spätestens nach der Hinrunde weg. Das ist ja genau das, was ich sage mit Kohfeldt. Wenn ein Spieler oder wenn ein Trainer einmal so einen Tiefpunkt hatte mit einer Mannschaft und so desolat, dass die Mannschaft aufgetreten ist, dann kriegst du das eigentlich nicht wieder hin. Es sei denn, du tauschst die halbe Mannschaft aus.
Ja, tun wir ja.
Tut ihr?
Ja, bei uns laufen ja Verträge aus und Schalke ist ja pleite. Wir können uns also auch Neuzugänge... Ich lese seit 3 Wochen, wir werden auf jeden Fall nächste Saison Neuzugänge holen. Aber sie dürfen halt nichts kosten. Das ist scheinbar das, womit wir arbeiten.
Habt ihr den Leistungsträger verkauft? Ich habe hier.
Nübel geht.
Aber die gehen doch alle ablösefrei, oder?
Caliguri geht, der kriegt keinen neuen Vertrag. Wir verlieren, wie hieß er nochmal? Unseren Leihspieler, ich glaube, Edouard Matanda. Ich kann mir den Namen nicht merken. Den wir uns von Real, glaube ich, geliehen haben, der geht, weil wir uns die Ablösesumme nicht leisten können. Noch ein paar. Unseren Kapitän können wir so mit Ach und Krach, wenn wir halten können.
Okay, also lange, ihr habt nächste Saison auch Probleme, wird auch gegen Abstieg spielen, dann noch mit dem Trainer.
Ich habe es schon auf Twitter gesagt und ich bleibe dabei, wenn Schalke es nächste Saison nicht schafft, in die Europa League zu kommen, steigen wir in den nächsten 5 Jahren ab. Und dann
wie soll das gehen? Wie sollt ihr in die Europa, wenn ihr eure Leistungsträger abgibt?
Gut, Leistungsträger haben wir ja scheinbar offensichtlich auch keine mehr, also das ist vielleicht die positive Nachricht.
Was ist denn hier mit dem, der meiner Kicker-Elf ist, der so eine geile Hinrunde gespielt hat?
Harit bleibt.
Ja, immerhin, Harit, ne? Harit
bleibt. Also im Moment, weiß man ja nicht.
Vielleicht müssen wir den auch zu Geld machen, weiß ich nicht. Also lange Rede, kurz hin, ihr Lieben, es wird ein super spannendes Wochenende. Wahrscheinlich wird es gar nicht so spannend, wie man denkt, weil wahrscheinlich einfach irgendwie in den ersten 10 Minuten, ich habe es gecallt, Düsseldorf einfach das 0-1 macht und die Führung dann gar nicht mehr abgibt. Das ist natürlich aus doppelter oder vierfacher Hinsicht dann irgendwie langweilig, weil man sich natürlich dann ein spannendes, gerade als Bremer, ein spannendes Ding wünscht und wenigstens noch hoffen möchte, aber ich glaube, das wird ganz stumpf. Ich habe es gecallt hier. Düsseldorf macht in den ersten 10 Minuten das 0-1, dann ist die Sache durch. Und dann sind wir weg vom Fenster.
Ja, vielleicht als Abschluss, weil ich ja vor eurem Abstieg oder eurer Rettung hört man mich ja nicht mehr. Kurze Anekdote, ich habe es auf Twitter auch schon geschrieben gehabt. Das ist, ich habe mich ja wirklich erst für Fußball interessiert, so 2009, 10, 11, so um den Dreh. Und gerade die Saison 2010, 11 war so die erste, die ich richtig und komplett verfolgt habe. Und die Saison fing ja wirklich an mit dem, du wirst dich bestimmt daran erinnern, mit Werder Bremens Sieg in der Champions League Quali oder Playoffs über Genua.
Oh, legendär.
Wo Marin irgendwie in der Nachspielzeit,
Pissau.
Rosenberg.
Rosenberg.
Genau, wie in der Nachspielzeit der noch drin war, weil, glaube ich, Wagner mit dem Bluten im Kopf raus musste, weil er keinen Ersatztrikot für ihn gefunden
hat. Legendäres Ding, ey. Legendäres Ding.
Also das ist das Werder Bremen, das ich irgendwie quasi kennengelernt habe. Und es war für mich halt echt schon auch so ein bisschen komisch, als Außenstehender, so 10 Jahre später zu sehen, wie Werder, naja, dasteht. Und für mich halt wirklich, ehrlich, ich bin ehrlich, ganz ehrlich, für mich ist der Verlauf von Werder Bremen so ungefähr wird es mit Schalke laufen. Also die Voraussetzungen sind ja auch ähnlich, wir haben jahrelang...
Ja, aber das Ding ist irgendwie, also ja, es wird immer mehr eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, ne? Also Bayern macht es irgendwie jedes Jahr, Dortmund ist einfach nicht konstant genug, auch wenn die irgendwie gefühlt alle Nachwuchstalente der Welt haben oder vor allen Dingen in Deutschland und jetzt muss Red Bull, wo man sagt, alle haben in der Winterpause gesagt, Red Bull wird deutscher Meister. In meinem Experten-Talk Podcast habe ich gesagt, Bayern wird deutscher Meister. Ja, aber gut, die haben auch gesagt, Werder Bremen steigt nicht ab, der Kader ist zu gut, die halten die Klasse locker. Auch da hatte ich recht mit meiner These. Aber es ist gut, es geht jetzt nicht ums Recht haben. Was ich damit sagen will, ist irgendwie, es muss schon mit dem Teufel zugehen, dass Bayern München mal nicht deutscher Meister wird. Von daher hat diese Liga einfach jegliche Faszination auch verloren, die sie vor 10 Jahren noch hatte oder vor 20 Jahren noch hatte, als ja so eine Mannschaft wie Kaiserslautern einfach deutscher Meister geworden ist oder wir 2004 das aus dem Nichts das Double geholt haben. Und das waren, ja, das war irgendwie schöner. Das war einfach auch, ja, ich meine, was macht denn so eine Liga auch? Oder was ist denn die Faszination von so einer Liga? Siehe Premier League, dass halt irgendwie zumindest eine Handvoll Mannschaften deutscher Meister werden kann. So, und das jetzt mit den Fernsehgeldern wird auch schon diskutiert, ob die irgendwie nicht mehr, also es ist ja jetzt noch so, dass die gerecht aufgeteilt werden. Bayern München möchte natürlich, weil sie einfach so in allen Wettbewerben und so besonders sind, und Bayern München möchte natürlich, dass sie irgendwie mehr kriegen, damit sie auch irgendwie mit den großen Teams in der Champions League mithalten können. Und ja, dann ist meine Liga jetzt sowieso schon im Arsch. Wenn die TV-Gelder jetzt auch noch in Anführungsstrichen ungerecht verteilt werden, wer soll Bayern München dann überhaupt jemals Konkurrenz machen?
Okay, also da sind wir fairer bleiben, da sind sich die Großen aber auch einig. Also, was gerade auch schon gesagt, so, nee, da bloß nichts umverteilen. Als Schalke noch zu den Großen gehört, haben wir auch gesagt, so, ja, nee, das ist schon ganz gut, maximal so, wie es jetzt ist. Also, da sind sich plötzlich immer alle einig. Die zweite Sache, das Interessante ist, man denkt eigentlich, dass die Bundesliga immer so abwechslungsreich war. Weißt du eigentlich, wie viele Meister es in diesem Jahrtausend gegeben hat?
Verschiedene? In diesem Jahrtausend? Ja. Lass uns überlegen. Von 2000 an bis jetzt. Warte mal. Werder, Schalke, Bayern. Werder, Dortmund, Bayern. Werder, Dortmund, Bayern. 3, oder? Nee, ja, Stuttgart.
Stuttgart und Wolfsburg.
Stimmt, Wolfsburg auch. Also 5.
5. 5 auf 20 Jahre.
Wahnsinn, ne? Ja, und wie viel von diesen, seit 2000, wie viele Male war Bayern davon deutscher Meister? Zweimal Dortmund, einmal 15. Werder, einmal Stuttgart, einmal Wolfsburg. Ja, 15, von 20, 15 Mal deutscher Meister. Die Liga ist sowas von kaputt.
Ja. Ich meine, der letzte Hoffnung schon mal für Schalke ist ja noch, wir haben ja noch unsere Chance der Ausgliederung. Wir sind ja die Letzten, die das noch nicht gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, so wie ich unser Verein kenne, kriegen wir da massig Kohle und verschenken die auch wieder für irgendeinen Scheiß. Also,
gut, dann gehen wir vom Fußball weg und hören mal dein nerviges Gejammer über deinen komischen Verein. Und gehen mal zur Blockwoche. Ich meine, Leute sagen so, man nennt Fußball und so. Ja, aber ja.
Aber das könnt ihr doch jetzt skippen, weil du wirst auch diese komischen Timetable-Gedöns machen.
Oh, stimmt, das muss ich heute noch festlegen, genau. Habe ich jetzt vorgenommen, weil seit 100 Jahren gejammert wird, warum es kein Timetable gibt. Und ich immer gesagt habe, ich will das nicht, weil ich möchte das den ganzen Podcast hören. Aber jetzt habe ich es versprochen, mal gucken, ob das. Aber dann geht das Gejammer los. Ich habe nur 10 Minuten gehört, weil das war das einzige Interessante. Finde ja immer was, worum sie rumjammern können. Wir gehen mal wir haben jetzt schon wieder eine Stunde verlabert. Anderthalb ist so das Maximum. Eine Stunde noch nicht, 48 Minuten. Wir gehen mal zur Blockwoche, würde ich sagen. Und Knossi ist der bestverdienende deutsche Streamer während des Lockdowns.
Ich hab keine Ahnung, wer das ist.
Das ist dieser Typ, der mit der Krone rumrennt, dieser Vollprolet. Ja, also, Der ist so, vom Niveau her ist er so Montana Black, die sind auch, glaube ich, befreundet. Und es geht in seinem Scheiß nur um Casino. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck, aber das ist der, dem sie die Scheiße geschickt haben. Ich glaube, daher kennt man den. Und ja, der macht mit seinen Casino-Streams, der ist unglaublich groß, macht unglaublich viel Geld. Und ja. Und ist ein bisschen kontrovers, hat schon wirklich sehr, sehr krumme Sachen gemacht. Also, was ich gelesen habe, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so drin, irgendwie unter. Ich habe gelesen, dass der im Stream Koks-Lines gezogen hat. So das Niveau. Ich liebe ohne Gewehr, ich habe es nur gehört. Und was hat er noch gemacht? Ah ja, irgendwo hat er seinen Pimmel gezeigt und eine Instagram-Story und solche Sachen. Oder es war nichts seiner, whatever. Also der ist, ein komischer Typ. Aber in den Streams wirkt er sympathisch. Also ich meine, jetzt ein Schreier halt, vielleicht kann er deshalb so viele Viewer, ne? Weil er jedes Mal so super mitgeht bei seinen Casino-Dings. Dann hört man irgendwie, dass das irgendwie nur Spielgeld ist, weil irgendwie die Casino-Dinger ihm also Spielgeld geben, mit dem er spielen kann und so. Also wenn das so ist, von ich ausgehe, was auch so geschrieben wurde zu diesem Thema, wir haben es ja mal thematisiert, dann ist das wirklich ein fluchguter Schauspieler, dass er so mitgeht, wenn er nur mit Spielgeld spielt. Wahnsinn. Ja, ansonsten Montana Black auf Platz 14, glaube ich. Ja, 14. Ich finde diese Statistik ein bisschen komisch, weil die YouTube-Earnings damit reinspielen. Also entweder sagst du, du bist der erfolgreichste Streamer oder du sagst, du bist der erfolgreichste Gamer. Aber also wenn du sagst, du bist der erfolgreichste Streamer und du nimmst die YouTube-Earnings mit, dann macht das keinen Sinn, weil der erste, The Grefg, der hat nur 99.000 Twitch-Earnings in der Zeit gehabt, aber 750.000 über YouTube. Wie kann das denn der erfolgreichste Streamer sein? Während zum Beispiel Summit 500.000 verdient hat mit Twitch und nur 11.000 mit YouTube, weil er auf YouTube nicht viel macht. Also laut dieser Statistik.
Streaming mit rein. Nee, tun sie nicht.
Statt dieser Statistik ist Summit der erfolgreichste Streamer, weil der hat nämlich das Fünffache verdient wie The Grefg. Aber okay, es ist so, es ist jetzt eine Symbiose aus beiden. Und da ist halt The Grefg Nummer 1 vor Auron Play, der auch nur 152 und auch 400.000 von YouTube macht. Also komisch. Aber unsere Jungs sind zum Beispiel, was rein Streaming angeht, beide über unsere Jungs. Es klingt so, oh Gott, jetzt hätte ich Respekt vor denen. Vor Grefg, weil der hat nur 99.000 über Streaming gemacht. Und Knossi 280.000 und Montana Black 225.000. Der muss jetzt mal drüber nachdenken. Ja, das ist unglaublich, was für Summen das sind. Ne? Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, würde mir jetzt auch nicht gegen wehren, können wir mir endlich ein Haus bauen. Voll geil. Aber mein Lottogewinn kommt. Ich hatte letzte Woche einen richtig, falls du es wissen willst. So, Mixer ist im Arsch. Hat zwar jetzt nicht so viele Comments, aber ja, die hauen. Aber spannende Sache, ne? Also, das Ding ist halt, was machst du, wenn du Microsoft bist und du willst irgendwie ein Konkurrenzprodukt zu Twitch etablieren? Du hast irgendwie 50 Millionen dafür, die du auf der hohen Kante hast, die du dafür als Budget hast und rausballern kannst. Was würdest du machen? Würdest du sagen, du hast zwei Optionen. Option Nummer eins, du holst dir irgendwelche super teuren Streamer, die eine riesen Anhängerschaft haben, die deine Plattform tragen sollen. Oder du sagst, ich hole mir, keine Ahnung, 10, die so in der zweiten Reihe sind. Und, ganz wichtig, ich versuche die Masse auf die Seite zu kriegen, indem ich meinen Service vernünftig baue. Vernünftige Partnerprogramme, vernünftige Erfahrung für die Dings durchdacht mit 1000 Features. Ja. Was würdest du machen?
Ich würde mein Geld in die Hand nehmen und würde versuchen, E-Sports-Events an Land zu ziehen.
Okay.
Weil das viel, viel. Also
meinst du, damit kannst du eine Stream-Plattform zählen?
Tatsächlich, Facebook Gaming hat ja auch damit angefangen, dass sie die ESL Pro League Counter-Strike übertragen haben. Und ich habe es gehasst, wenn die es gestreamt haben. Weil ich gucke ehrlich gesagt die Pro League meistens gerne nachher als VOD und der Upload von Facebook
zu meinst du wirklich, dass E-Sport so einen Impact hat?
Wenn du die richtigen Ligen ziehst und da ist Counter-Strike und Dota, die sind käuflich ohne Ende, also das ist kein Problem, dann ja. Also schlimmer als jetzt kann es ja auch nicht laufen.
Ich glaube zum Beispiel, das habe ich dir auf zwei Optionen genommen, also es war die dümmste Entscheidung, irgendwie das ganze Geld an Schraub und Ninja rauszuhauen. Ich weiß auch nicht, wer sowas dann plant für Microsoft, wen sie da einstellen. Jemand sagt, okay, wir wollen Konkurrenzprodukte Twitch machen und wir holen uns Ninja und Shroud und Clown Twitch, zwei große Streamer und dann wird das Ding laufen. Was ist denn das für eine Milchmädchenrechnung?
Das ist einer, der normalerweise nichts mit Gaming zu tun. Das ist so ein Marketing-Experte, der normalerweise irgendwie Sportler vermarktet oder sowas.
Also unfassbar. Also ich glaube ehrlich gesagt, vielleicht wäre beides ganz gut gewesen. Ein bisschen E-Sport zu investieren, ein paar Mille. Aber auch zu sagen, okay, was macht denn Twitch groß? Twitch macht groß, dass sie viele Partnerstreamer haben, die alle vernünftig entlohnt werden über Partnerprogramme, über Werbung, über dieses schwarze Board und so weiter. Und der Service ist deshalb so geil. Deshalb ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht zu Mixer gewechselt bin, weil man halt mit Abonnenten und Spenden und so weiter und diesem ganzen Programm eben auch, dass man Sponsorenangebote kriegt in der Plattform an sich. Und dass Twitch dann auch das Bindeglied für diese Sache ist, dass man da ein bisschen Geld mit verdienen kann. So. Und das ist in meiner, eben weil Amazon irgendwie im letzten Jahr quasi fast gen Null geht, war das wirklich, was mir so ein bisschen letztes Jahr den Arsch gerettet hat in der Finanzierung, weil Classic Hype halt da war und viele Leute mich abonniert haben und ich dann wirklich über Twitch ein bisschen Geld verdient habe. Und diesen Service hat Mixer nicht geboten. Und anstatt das vernünftig auszubauen und für die breite Masse wirklich eine geile Streaming-Erfahrung zu machen und es auch lukrativ zu machen für irgendwie auch die Streamer der dritten, vierten oder fünften Reihe, haben sie halt Ninja und Shroud irgendwie das Geld in Rachen geworfen. Die haben wirklich massiv Viewer. Als ich geguckt habe, hatten die nur noch ein Drittel ihrer Viewer. Was in den Comments stand, waren es am Ende noch weniger. Also Shroud hatte wohl ganz gute, noch gute Zahlen. Die hatte im Schnitt 6.000 Viewer. Was irgendwie, die haben ja sonst sechsstellige Viewerzahlen gehabt auf Twitch. Also das ist ja unfassbar. Und ich glaube, das war auch für die beiden nicht geil, weil ja, sie brauchen sich um Geld keine Sorgen machen und die haben einen hohen Millionenbetrag gekriegt. Zumindest im zweistelligen Bereich, aber für die Zukunft auch, ne, der eigene Marktwert hängt dort auch ein bisschen von der Reichweite ab. Wenn du überhaupt keine Reichweite mehr hast, dann nützt dir deine Millionen auf lange Sicht auch nichts, weil das dann deinen eigenen Marktwert auch reduziert. So, aber wenn sie jetzt zu Twitch zurückgehen, die haben ja ein hohes Angebot von Facebook Gaming abgelehnt, weil sie einfach nicht von der Ringe in die Traufe kommen wollen, weil auf Twitch ist halt der Shit, da hast du die Laufkundschaft, da hast du die Leute, mehr Viewer bedeutet mehr Spenden. Und eine bessere Verhandlungsposition für Sponsoring oder andere Dinge. Also auch für die beiden war das einfach nicht schlau zu wechseln. Ich meine, jeder kriegt irgendwie wackelige Beine, wenn dir jemand 20 Millionen anbietet, keine Frage. Aber für die ist echt gut gelaufen, weil irgendwie die haben die Kohle gekriegt, die ist auch ausgezahlt worden, wie man hört. Und jetzt können sie wieder zu Twitch und wieder irgendwie ihre Community und ihre Viewer zurückholen.
Richtig. Also ja. Es ist natürlich ein bisschen ich finde sowas immer nicht so ganz sympathisch. Aber ja, man kann es halt verstehen. Und genauso wird es halt kommen. Wobei man jetzt natürlich, das ist durchaus ein gutes Argument, wird sich natürlich die Frage stellen, ob sie jetzt immer noch so süße Verträge mit Twitch kriegen wie vorher.
Weil, ja, die werden bevor sie Facebook abgelehnt haben, werden sie wahrscheinlich schon mal nachgefragt haben. Wenn sie schlau sind, die haben ja auch Berater und so. Ich glaube nicht, dass sie einfach ablehnen und dann Twitch, also die werden auch schon gesagt haben, Leute, wir kommen zurück, aber wir wollen die gleichen Vertrag. Und wenn Twitch sagt, nö, können wir euch nicht mehr geben, dann gehe ich halt zu Facebook Gaming.
Natürlich.
Aber die ist ja nicht so, dass Twitch dafür große Millionen zahlen muss. Sie müssen halt nur irgendwie, was die Beteiligung an den Spenden und so angeht, ne? Oder an den Abos. Ja, ja, das wird, also ich meine, das sind ja auch wirklich große Namen. Naja, ich hoffe immer noch, dass irgendwann eine vernünftige Konkurrenz gibt, irgendjemand, der so einen Impact hat, wie Microsoft und die Kohle hat, dann wirklich mal jemanden als Produkt oder als Leiter hat, der das Projekt leitet, der ein bisschen Ahnung davon hat und auf die Idee kommt, okay, wir versuchen den Usern irgendwie ein gutes Ding zu bieten, einen guten Deal auch. Und wir den anderen zahlen wir in E-Sports und exklusive Übertragungen und dann läuft das auch. Aber
es bleibt halt nicht mehr viel über, ne?
Ja, es bleibt in der Tat wirklich viel über. Apple könnte es noch machen.
Apple könnte noch machen und die Telekom könnte es vielleicht noch machen, weil die halt in Amerika auch relativ dick ist.
Ja.
Aber macht sie wahrscheinlich nicht, weil die selber gut Verträge mit Twitch und Co. haben.
Keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass es eine Konkurrenz gibt für Twitch, weil es Twitch in den letzten Jahren abgezogen hat. Ich habe ja schon oft gesagt, die brauchen mal eine Konkurrenz, die machen, was sie wollen. Dieses ganze Gerumpel jetzt mit ihrem Ethikrat da und was sie alles gemacht haben mit dem Furry und der ganze Quatsch. Die brauchen mal Konkurrenz, ey. Die machen ihren Ringepiez mit anfassen da. Naja, mal gucken, wie das weitergeht.
Einen gibt's noch.
Wen?
Alibaba. Der China, quasi das China-Äquivalent zu Amazon.
Okay.
Die, glaube ich, mit einer der, also die sind nicht an der Börse, aber das ist mit einer der wertvollsten Firmen der Welt.
Ja, aber so ein asiatischer Service, ob das dann
ist. Ja, ob die es dann, vor allem in welcher Form die das dann so machen, dass Westler da was von haben, ist halt dann die nächste Frage, ne?
Ja, man weiß ja nicht, was passiert irgendwie. Vielleicht kommt ja Facebook auf die Idee dann irgendwie, oder schließen sie mehr zusammen. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube, Twitch braucht dringend Konkurrenz, dringend. So wie die sich benehmen. Und wenn es, also ich sag's dir, wie es ist, wenn es wirklich eine Alternative gibt, die dieselbe Kondition wie Twitch anbietet, wo ich weiß, irgendwie da werden viele hinwechseln, beziehungsweise, ne, da gibt's eine Chance darauf, bin ich am doch bevor irgendwas gesagt, bin ich dann weg von Twitch. Einfach weil ich dann auch das neue Ding supporten will und weil Twitch dringend Konkurrenz braucht. Aber ist ja noch nicht so weit. So, Seehofer, jetzt wird's interessant. Seehofer will irgendwie die Taz wegen einer Taz-Kolumne Strafanzeige stellen. 43 Kommentare, wurde sich sehr gebettelt. Böhmermann hat sich sehr aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, Pressefreiheit, Pressefreiheit, Pressefreiheit. Ich finde, die Kolumne geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Also, das ist auch wieder so ein Shitstorm, wo alle reinpreschen und der Seehofer, der Vollidiot und untergibt die Pressefreiheit und so weiter und das nicht mal gelesen haben. Ich bin wirklich kein Fan von Seehofer und ich will mich auch nicht auf eine Seite schlagen, aber die Kolumne ist einfach für mich Hate Speech. Das ist für mich Volksverhetzung und wie nervt das auch irgendwie? Da musst du dir wieder eine Seite wählen. Das ist die Heuchlerei, ne? Bei Böhmermann haben alle gesagt, ja, ist ja, also ne, die Heuchlerei, die dahinter steckt, bei Böhmermann alle, ja, ist doch okay und ist doch Satire und ist doch nicht so schlimm. So, und jetzt heißt es ja, ist ja auch nichts anderes eigentlich, ne? So steht zumindest in den Comments, ja, ist ja quasi das Gleiche. Und jetzt sind die Leute auf einmal nicht mehr auf der Seite dieser der Erstellerin Böhmermann. Waren sie es noch? Ist mir alles scheißegal, ehrlich gesagt. Ich lese das und ich finde irgendwie, also erstmal, also das ist keine Satire. Und ich finde auch, dass Pressefreiheit irgendwo aufhört. Du kannst nicht sagen, irgendwie. Also ich meine, stell dir mal vor, irgendwie jemand schrieb es ganz schön in die Comments. Stell dir nur mal vor, ne? Und ich weiß ja, der Krömer, die rechte Sau und bla bla bla. Stell dir mal vor, es hätte irgendjemand geschrieben, also in anderer Form. Es hätte jemand gesagt, irgendwie nicht die Polizei, wenn die Polizei besorgt, es hätte irgendwie, keine Ahnung, geschrieben, ja, Flüchtlinge sind Müllmenschen und wenn wir keinen Platz mehr haben, dann hauen wir sie auf irgendwelche Mülldeponien, weil dann sind sie unter ihresgleichen. Alter, was wäre da los gewesen? Gerade die ganzen linken Moralapostel irgendwie, die ganzen Heuchler, die immer irgendwie mit zweierlei Maß messen, Alter, die hätten alle selber, da gäbe es jetzt Massen gegen den Politiker, der sich mal auf die Straße gehen könnte, der das sagt, oder der Kolumnist, der wäre aufgelauert worden auf der Straße so. Und andersrum ist es dann okay und dann ist es Satire. Sorry, aber da muss man, also ich versuche ja immer die Mitte zu sehen und ich hasse ja die AfD und die Wutbürger ganz genauso, aber da finde ich, muss man auch mal die Mitte besetzen und einfach mal auch mal sagen dürfen, Leute, das geht so nicht. Das ist Volksverhetzung. Das ist nichts anderes als das, was die Wutbürger irgendwie von der anderen Seite auf uns abfeuern. Und gerade der linke Mob, wie ich auch in dem Blogantrag schrieb, der irgendwie jedes Wort, gerade das Social Justice Wort, auf die Goldwaage legen und einen Shitstorm wegen einem falschen Wort irgendwie starten, dann sagen wir, ja, ist ja nicht so schlimm, ist Satire, irgendwie nur weil es ihrem politischen Tagesgeschäft entspricht oder ihrer Weltanschauung. Sorry, es geht nicht. Ob man eine Strafanzeige stellen muss, ist eine andere Frage, aber ich finde, sowas kann man in dieser Form nicht ignorieren, vor allem nicht in einer großen deutschen Tageszeitung wie der Taz. Das geht zu weit. Sorry, meine Meinung. Jetzt kommst du, Balle.
Ja, gut, im Endeffekt hast du den rechten Politiker, der sowas gesagt hat, Gauland, damit mit seiner Aussage, die Integrationsbeauftragte können wir in Anatolien entsorgen. Ja, ist ja genau übrigens, so hat sich dafür nie entschuldigt, aber gut. Im Endeffekt, also das finde ich recht. Ich hab erst auf Twitter den Shitstorm gelesen und natürlich war schon so der Reflex halt einfach, okay, Seehofer hat wieder Scheiße gebaut.
Ja, war auch mein erster Reflex, ehrlich gesagt. Genau, du hast absolut recht.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich erst bei, weil es mich einfach nicht so interessiert hat, ehrlich gesagt, habe ich dann bei dir auf dem Blog Auszüge aus diesen Dings gelesen. Das geht einfach nicht. Sorry, das kann nicht der Anspruch der Taz sein, auf so ein Niveau herabzusehen. Das ist auch keine Satire. Hört man doch immer Scheiß, blablabla, Satire. Das geht mir nur auf den Sack. Was ich durchgehen lasse, als Argumentationspunkt, ist die Sache, dass hier der Bundesinnenminister, nicht die Privatperson Seehofer, sondern der Bundesinnenminister eine Anzeige stellt. Darüber kann man diskutieren, ob das wegen so einem Artikel...
Ja gut, das ist ein Signal. Das ist auch so ein bisschen so, Leute. Ja. Das machen wir zur Chefsache, das geht zu weit. Aber da kann man darüber diskutieren, ja, kann man.
Genau, also das muss ich zugeben, das ist ein Punkt, wo man diskutieren kann, wo man sagen kann, dann hätte er als Schutzherr für Recht und Ordnung auch bei vielen anderen Sachen eingreifen müssen. Das ist halt, weiß nicht, ob das sein muss, dass man als Minister eine Zeitung verklagt, obwohl man selber quasi nicht mal angegriffen wurde. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber der Artikel an sich geht halt einfach überhaupt nicht. Und da kann man auch, also ich bin auch froh, dass viele in der Community, ich finde es aber lustig, dass ich immer so als wahnsinnig links dargestellt werde. Ich weiß, wir haben in der Community viele, die wesentlich linker sind als ich. Und auch die haben ja überwiegend alle gesagt, das ist scheiße, das ist Quatsch. Damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist enttäuschend von der Taz. Und das sehe ich halt ganz genauso.
In dem Moment, wo du fertig bist, habe ich gerade einen schönen Schluck genommen. Ja, ja, also ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, obwohl da irgendwie in über 40 Kommentaren drüber gestritten wird. Was heißt, da gibt es eine Menge Meinungen dazu. Und man kann da auch drüber diskutieren, wie gesagt, gerade ob der Bundesinnenminister seine Strafanzeige, aber von der Sache her geht diese Kolumne gar nicht. So, Und ja, Punkt. Ich bin mal gespannt, wie diese Sache ausgeht. Ich finde auch, ich finde es auch heuchlerisch von Böhmermann, dass sich da hinstellt, wieder mit dem Zeigefinger irgendwie dasteht und Pressefreiheit und jada jada. Ja, also ich habe das auch zum ersten Mal von ihm gehört, habe gesagt, okay, was hat Seehofer jetzt wieder für eine Scheiße gemacht? Und dann habe ich die Kolumne gelesen, habe ich gedacht, oh, okay, Böhmi, finde ich anders.
Ja, vor allem, es ist natürlich nochmal extra feindlich, weil erstens, wenn du natürlich gerade aus Böhmermann dich hinter so eine Kolumne stellst, während du selber vor ein paar Jahren noch die Polizei promoten wolltest, mehr oder weniger mit deinem Song, ne, Ich hab Polizei.
Ja, ich hab Polizei. Polizistin Sohn. Ja.
Und zweitens, weil ja auch der Vergleich mit dem Schmähgedicht war, ich fand das Schmähgedicht auch scheiße. Also jetzt mal ganz ehrlich, das war für mich der billige Versuch von Böhmermann, noch diesen extra 3-Hype mitzunehmen, weil die ja mit ihrem fantastischen Song Erdogan so richtig einen reingedrückt haben und ihm hat das nicht gepasst, dass er nicht im Rampenlicht stand und er wollte unbedingt noch mit auf diesen Zug aufspringen und hat es völlig überzogen.
Ja, das Ding ist halt, ja, es war halt wirklich gerade dieser Superkonflikt irgendwie Deutschland beziehungsweise, ja, Deutschland gegen Erdogan. Und von daher war das damals, das ist halt wieder dieses Mainstream-Ding, ne? So Fähnchen im Wind, ne? Dann springen alle mit und finden das toll. Und auch wenn Böhmermann da wahrscheinlich daneben lag, inhaltlich mit Ziegenficker und was da alles drin war, war es quasi nichts anderes, ne? Also, aber damals war halt der Mainstream oder so dieses Anti-Erdogan und was der für eine Scheiße gemacht hat, nachweislich. Von daher passte das dann und alle haben gesagt, ja, hier, Böhmermann supporten. Ja, aber im Prinzip war es auch nichts anderes, ne?
Natürlich für die Wutbürger damals scheiße, weil die mussten sich entscheiden, scheiße, hasse ich Erdogan oder Böhmermann mehr.
Ja, schwierig.
Weiß ich, jetzt ist gut, es natürlich einfacher.
Wir schauen mal, wie es ausgeht, die ganze Sache. Ich bin mal gespannt, aber ja, whatever. Ja, waren wir doch mal ganz kurz bei Stuttgart, Ausschreitung und bundesweite Empörung. Irgendwie haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ja, keine Ahnung, einfach so mal Ausschreitungen plündern, Polizisten angreifen und verletzen, Hintergrund angeblich irgendwie ja aufbegehren gegen irgendwie Corona und die Maßnahmen und das Partyverbot und das wäre dann so angeschwollen in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, die Wut gegen die Polizei und dann wäre das dann eskaliert. Ich frage mich mal nur, wie das zusammenpasst mit diesen Videos, wo irgendwelche vermummten Leute Allahu Akbar rufen und durch die Stadt laufen und irgendwie plündern.
Das besoffene Jugendliche waren, die rufen halt irgendeine Scheiße. Und ganz ehrlich, also ich habe keinerlei Erfahrung damit, mit so einem gewaltbereiten Mob durch die Gegend zu ziehen. Ja. Aber um die super harmlose Variante zu ziehen, ich glaube, das war nach meinem 10er-Abschluss. Das war so eine Tradition bei so einer Schule, die 10-Klasse ziehen so ein bisschen gemeinschaftlich quasi durch die Schule und brüllen so ein bisschen die Klassen zusammen. Sagen wir ehrlich, wir waren wie so ein 20-Mann-Truppe und wir waren alle Hacke. Wir haben alle richtig einen dritten Tiger. Wir haben irgendeine Scheiße gerufen. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist noch ein bisschen besoffener, man ist ein bisschen älter und vielleicht noch ein bisschen aggressiver, dann rufst du halt auch in der Straße Allahu Akbar und fuck the police.
Nee, rufst du nicht. Allahu Akbar rufst du nicht. Warum? Warum rufst du Allahu Akbar? Also da musst du schon in irgendeiner Weise da eine Verbindung haben. Also sorry, also das ist jetzt Quatsch. Zu sagen, das waren irgendwelche besoffenen Deutschen, die irgendwie Quatsch gemacht haben.
Das habe ich nicht gesagt.
Sondern?
Ich habe nur gesagt, ich wollte nur ausschließen, weil man denkt natürlich bei Allahu Akbar, das ist so Terrorszene. Glaube ich nicht. Kann ich mir, also kann natürlich sein.
Das glaube ich auch nicht.
Das war ja auch Muslim. Es ist ja auch, für mich auch 50% Flüchtlinge dabei. Ja? Da war wahrscheinlich auch ein großer Muslimeanteil dabei.
Aber also es geht mir jetzt nicht darum, mit dem Finger auf die Muslime zu zeigen oder auf die Flüchtlinge zu zeigen und zu sagen, ja, hier irgendwie so kinky-mäßig, das war ja wieder typisch, das war ja nur Antifa und Flüchtlinge und so. Sondern ich frage mich ehrlich gesagt, deshalb stelle ich das auch so im Mittelpunkt, wie das mit Eventszene zusammenpasst. Weißt du, ich meine? Also was ist denn, also irgendwie ist das alles, irgendwie checke ich das alles nicht, wer das jetzt war und warum. Ich glaube, das waren einfach Leute, denen langweilig war und die gesehen haben, Black Lives Matter, die plündern, das ist gerade ziemlich cool und da können wir umsonst was. Von da bauen wir jetzt irgendwie mal Scheiße gerade.
Das klingt zu verharmlosend, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage das einfach. Das war halt eine Gruppe von besoffenen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die einfach durchgetickt
sind. Aber das waren ja ein paar mehr, als die verhaftet worden sind. Das müssen ja. Wie viel haben sie jetzt verhaftet? 24, ne? 12 und 12, haben wir ja gesagt, beziehungsweise minus 3. Das waren ja, die Rede war ja von Hunderten, ne? Also, da müssen ja ein paar mehr.
Ja, ich habe keine Videos von dem Ding gesehen. Ich weiß es
nicht. Ich frage mich, wie sowas entsteht dann in dem Moment. Also die Eventszene irgendwie, also keine Ahnung. Ich finde es alles sehr seltsam. wo die Motivation herkommt, dann zu sagen, wir plündern jetzt. Und dann auch noch Polizisten anzusehen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr komische Sache. Würde ich gerne mal wissen, was da wirklich dahinter steckt. Es ist alles so ein bisschen unverständlich für mich.
Genau, also unverständlich ist das, habe ich auch geschrieben. Also ich sag mal, ich kann verstehen, wenn so ein rechter oder linker Mob durch die Straße zieht. Ich heiße es nicht gut, aber das ist so irgendwie von der Motivation her verstehe ich das irgendwie. Ja, also die Rechten, die halt irgendwie sagen, wir kloppen jetzt die Ausländer kaputt, irgendwie sowas. Okay, ja, verstehe ich. Aber wie man einfach so aus dem spontanen Impuls ran kann, ach du, ich glaube, heute schlage ich mal so einen Apple Store kaputt. verstehe ich nicht. Also auch betrunken nicht. Keine Ahnung. Aber ich fürchte, das wird wirklich darauf hinauslaufen, dass es einfach so ein senseless Gewaltausbruch war. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, man hat gesehen, wie das in den USA lief, ne? Das war doch irgendwie ganz geil. Und in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Typisch. Verstehe ich nicht, aber ja. Gut, kann man ja vor Gericht dann A, klären und B, dafür sorgen, dass Leute merken, dass es hier halt kein Spaß ist und dass man deutsche Innenstädte halt nicht einfach so verwüsten kann, nur weil man da Bock drauf hat.
Ja, wollen wir hoffen, dass das genauso passiert. Schon für Trittbrettfahrer und andere Dullis, die das lustig finden und sagen, oh, wir können auch mal plündern, Apple Store. Gut. Boah, ich sehe gerade wieder einen Tweet, der mich schon wieder triggert. Irgendwie, also diese Safsan Schäbli, ne? Das ist, falls ihr nicht wisst, wer das ist.
Die Tanzfrau, oder?
Nee, das ist die SPD-Politikerin aus Berlin. Die ist, glaube ich, Staatssekretärin oder so in Berlin. Was ist die? Doch, Staatssekretärin in Berlin. In der, da im Landtag. Nee, Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei. Und die folgte mir nach dem Klingbeil-Besuch von mir in Berlin. Irgendwie hat das auch retweetet und ich habe gesagt, okay, follow's mal zurück. Und Alter, was die auf Twitter von sich gibt, das ist halt wirklich mal wieder so eine personifizierte Opferrolle. Ich habe dann irgendwann entfolgt, weil ich das Gelaber nicht mehr ertragen konnte. Und jetzt sehe ich irgendwie die Weltschlagzeile: Die Bedrohungslage ist so groß, dass ich nicht mehr frei sein kann. Sie hat einen arabischen Hintergrund, glaube ich.
Arabisch-türkisch, irgendwie sowas.
War das nicht Palästinenserin, irgendwie sowas? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie sowas in der Richtung. Und sie sagt, sieht ein grundsätzliches Problem mit Rassismus in Deutschland bei einem, warte mal. Sagt, dass Deutschland nicht nur ein Rassismusproblem ist, sondern dass dieses über die Jahrzehnte größer geworden ist. Und sie hätte es am eigenen Leib gefahren, hätte auch ungerechte Behandlung von der Polizei erfahren. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also diese Frau ist wirklich sehr, sehr schwer nur zu ertragen, ehrlich gesagt. So, aber so egal. Egal. Ja. Also auch sehr umstritten, glaube ich, im Internet. Also es gibt viele, die auch richtig, also ich habe sie auch entfollowed, aber ist gut, das ist eine andere Geschichte, passt jetzt ja auch gar nicht rein.
Ich weiß aber, wenn ihr es gerade gesehen habt, ich weiß, wen du meinst, weil man natürlich, das ist das Problem, wenn du Klingbeil folgst, der knallt dir natürlich solche Leute dann quasi mit um die Ohren.
Ja.
Passiert halt mal.
Ja.
Was soll's. Zeller wie.
Gut, ganz kurz, was heißt ganz kurz? AfD-Chef unter Druck, Meuthen in Parteispendenaffäre schwer belastet. Ja, ich habe schon gerechnet, dass Kinki irgendwie ihn verteidigt, weil er ja auch laut Kinki irgendwie der geeignete Mann für den nächsten Bundeskanzler wäre. Zumindest sagt Kinki, den würde er gerne sehen. Und jemand hat ihn schwer belastet. Und Kinki schrieb dann, wem er mehr glauben würde, Meuthen oder dem Typ, der er belastet hat. Und er wäre klar bei Meuthen. Und das wäre, einer von beiden lügt, entweder Meuthen oder Özkara. Und Kinki schreibt, da er Meuthen relativ gut kennt, hat er sich, ja genau, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, also er glaubt einfach Meuthen und glaubt, dass dieser Özkara einfach nur Scheiße labert. Von daher alles tutti. Ja. Willst du noch was dazu sagen?
Möglich, aber ich weiß, dass Meuthen auch nicht besser ist als der restliche Haufen. und dem Typen wirklich seine Partei im Moment komplett entgleitet. Das war mir aber auch schon vor einem halben Jahr klar, als die Pfeife in einem Interview gefragt wurde, was er denn über den Flügel denkt. Und ob er sich denn nicht irgendwie, also ich glaube, die Frage war so, schämen sie sich nicht irgendwie für Aussagen des Flügels? Und er halt so, nö, als Parteichef ist das nicht meine Aufgabe, weil der Flügel gehört ja gar nicht zur AfD. Hm. So, aber das sind AfDler. Das sind AfD-Spitzenkandidaten. Das ist Hocke, Kalbitz und so. Das sind eure Leute. Ja, nö, die gehören nicht zu dazu. Ach so, ja. Okay. Da halt nicht.
Alles klärchen. Gut, Columbus-Statue. Ja, gerade in den USA ein großer Trend, irgendwelche Statuen einzureißen, möglichst alles, einer nach dem anderen, irgendjemand oder jede Statue irgendwie Dreck am Stecken, irgendwie. Ich glaube, George Washington ist jetzt auch jemand irgendwie, ich habe auch schon gesagt, ja, vielleicht kloppt ihr den direkt aus Mount Rushmore raus, irgendwie, jeder ist jetzt irgendwie potenzieller Rassist. Das ist immer so eine Gefahr bei so einer Bewegung, ne? Dass dann irgendwie so eine Hexenjagd auf alles und jeden losgeht. Ja, ich habe dann geschrieben, irgendwie macht total Sinn, rückwirkend dieselben, aus meiner Sicht fast schon alberne Maßstäbe wie heute anzulegen. Schließlich waren die Menschen im Jahr 1492 genauso aufgeklärt wie heute. Ja, Christopher Columbus ist scheinbar auch ein Rassist, hat scheinbar irgendwie, es geht wohl um die Probleme mit den Ureinwohnern, was er mit denen gemacht hat damals, als er Amerika entdeckt hat. Und dann findet irgendwie, wer auch immer, irgendwie die amerikanische Antifa oder die Black Lives Matter Bewegung oder wer auch immer findet, ja, dass auch die Statuen runter mussten. Und dann hat, glaube ich, die Stadt San Francisco sie abgebaut. Nachdem sie aber schon besprüht wurde mit roter Farbe und misshandelt und was weiß ich was. Ja, aber auch das sieht man in letzter Zeit ganz, ganz oft irgendwie, dass in den USA im Zuge dieser ganzen Bewegung irgendwelche Statuen umgerissen werden. Ja, keine Ahnung. Wie siehst du die ganze Sache?
Ja, ich habe es ja im Endeffekt in den Comments da schon dargelegt. Also, nee. Bei Columbus, okay, kann man doch ein bisschen drüber streiten, aber einige Punkte gebracht, dass die Grausamkeit, die er damals den Ureinwohnern entgegengebracht hat, das war auch für die Zeit schon nicht mehr normal. Auf der anderen Seite gab es einfach auch, es gab kein Regelbuch dafür, wie man mit Ureinwohnern umgeht, weil das für die Europäer so ein ganz neues Gefühl war. Das kannten die gar nicht. Die Europäer haben sich 1500 Jahre lang in einer bekannten Welt bewegt. Und in Deutschland hat es, glaube ich, eine Bismarck-Statue erwischt. Die haben sie wie rot eingesprüht. Das sollte, glaube ich, so auf den Mord an den Hereros hinweisen. Ja, nee, das ist einfach Quatsch. Also, ich habe gesagt, die moralischen Vorstellungen von heute auf früher anzulegen funktioniert genauso wenig wie moralische Vorstellungen von früher auf heute anzulegen. Ja, nur weil irgendwas vor 20, 30 Jahren cool war, heißt das nicht, dass es heute noch so sein muss. Das ist halt einfach so, ja, das ist Wandel, den kann man scheiße finden, aber das ist immer so. Und ja, also jede historische Figur hat irgendwie Dreck am Stecken, jeder, absolut jeder. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist für Platon, so der Vater der europäischen Philosophie, und der war der Meinung, man sollte Aussätzige, also Leprakranke, einfach direkt töten. Die sind unrein, die müssen sofort gekillt werden.
Tja.
Das ist der Vater der europäischen Philosophie, auf die sich alle beziehen. Und so geht das halt in alle Ewigkeit weiter. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn. Man sollte einfach nur in solchen Fällen halt bewerten, was hat derjenige für, in diesem Fall jetzt, was hat der für mein Land getan? Und okay, dass die Indianer nicht so gut auf Columbus zu sprechen sind, das verstehe ich. Aber ich will vielleicht als Schwarzer auch nicht so gut auf General Lee zu sprechen sein und der steht trotzdem überall in den Südstaaten rum.
Ja, vielleicht können wir den auch nochmal abreißen. Machen sie bestimmt auch.
Ja, aber der ist zu beliebt, den mögen die. Also den mögen aus irgendeinem Grund alle Amerikaner. Ich weiß auch nicht warum.
Okay.
Keine Ahnung, irgendwas hat er richtig gemacht. Aber das ist halt einfach. Ja, okay. Also es gibt Statuen, da kann man sicher mal drüber diskutieren. Ja, ich habe ja also das ganz krasseste Beispiel. Bei einer Hitler-Statue braucht keiner darüber diskutieren, ob man die jetzt abreißen muss oder nicht. Wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, wir in Deutschland sollten die Klappe nicht so groß machen. Bei uns hier in NRW wurde gerade eine Lenin-Statue aufgestellt.
Was?
Die MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, hat es einfach quasi auf einem Privatgrundstück von sich einfach so eine Statue hochgezogen.
Okay.
Ich glaube in Essen. Die Stadt hat doch dagegen geklagt, aber hat kein Recht bekommen.
Und, gut, auf einem Privatgrundstück kann ich ja machen, was ich will. Da kann ich auch eine nackte Statue von mir aufstellen.
Das Lustige ist, im Schloss daneben ist direkt ein Schloss, Schloss Horst, geiler Name übrigens.
Geil.
Da haben sie jetzt einfach mal spontan irgendwie eine Lenin-Ausstellung reingepackt, um über die Schrecken des Kommunismus aufzuklären.
Ja, ich meine, da ist ja natürlich die Frage, ein Privatgrundstück hin oder her, aber ich kann ja irgendwie auch keine Statue von Adolf Hitler auf meinem Privatgrundstück aufstellen. Da muss man halt gucken, ne?
Lenin ist halt in Deutschland kein. Also quasi wir Deutschen an sich haben halt einfach keine negative Konnotation zu Lenin. Lenin hat ja in Deutschland nichts gemacht.
Das stimmt.
Stalin wäre vielleicht schon eine andere Frage.
Oh, ich lese gerade, Neuinfektion in Berlin, R-Wert im roten Bereich. Berlin geht es in die nächsten, wo es wieder einen Lockdown gibt, oder?
Die haben in Berlin, in Neukölln, glaube ich, haben sie ja schon ganze Wohnkomplexe abgeriegelt.
In Berlin sind mittlerweile 7.900 Corona-Infektionen bestätigt worden. 7.000?
Ich hab gelesen, dass Das Problem ist, Corona jetzt endlich, was überall anders schon passiert ist in Deutschland, Corona verlagert sich jetzt. Corona hat vorher vor allem den Mittelstand getroffen. Das war so, also angeschleppt wurde Corona hauptsächlich aus Skiurlaub, von Skiurlaubern aus Österreich.
Mhm. So.
Und jetzt,
das ist rassistisch gegenüber Österreichern, ne? Weißt du schon. Ne?
Genau, jetzt wird, ja, pff. Ist doch auch nur ein Bundesland. Es tut mir leid, liebe Österreicher. Und jetzt ist halt, jetzt breitet sich Corona halt da aus, wo Leute auf engen Raum zusammenleben. Und das ist halt meistens in den ärmeren Bereichen so. Da werden wir noch Spaß mit haben. Also, auch wenn es sich jetzt so anfühlt, als wäre
es. Ja, NRW hat ja schon in Laschet, war es auch heute sehr geknickt, als er den Lockdown für den Bereich.
Ach, das ist so eine Pfeife.
Um Tönnies. Wie heißt der Bereich? Gütersloh, ne?
Gütersloh ist jetzt im Lockdown. In Gütersloh haben sie jetzt dicht
gemacht.
Rieder-Wiedenbrück,
ja. So in dem Bereich gibt es auf jeden Fall Lockdown. Auch im größeren Umfeld, da ist alles geschlossen wieder.
Ja. Weil Tönnies seine Mitarbeiter halt weit verteilt hat in mehrere Landkreise.
Ja.
Und die schleppen das natürlich jetzt alle rum. Die Leute sind teilweise auch unvernünftig und sehen halt nicht ein, warum sie drin bleiben sollen. Ja, und unser Ministerpräsident hat gesagt, ja, ist jetzt für eine Woche Lockdown. Ich weiß nicht ganz, was das bringen soll. Also wenn Quarantäne 2 Wochen sind, dann macht doch auch 2 Wochen Lockdown vielleicht. Keine Ahnung. Ja, aber wir werden dann noch richtig Spaß haben.
Ich lese ja auch gerade, dass die Infektionen in den USA wieder massiv angestiegen sind. Beunruhigend ist hier der Fall. Die vielleicht daran, dass alle wie geisteskrank irgendwie für Black Lives Matter demonstrieren. Was in dieser Zeit vielleicht auch nicht die allerschlauste Idee ist. Ne?
Die einen demonstrieren für Black Lives Matter, die anderen treffen sich bei Trump-Rallies. Tatsächlich bei Trump-Rallies ist wohl die Ansteckungsgefahr auch nochmal extrem hoch, weil da natürlich keiner eine Maske trägt, weil Corona gibt es ja nicht. Ja.
Vielleicht noch eine kleine Zusatzinformation für alle, irgendwie, die immer noch meinen, wir hätten es hinter uns und müssen sich so keine Gedanken mehr machen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind am 21. Juni, das war Sonntag, weltweit über 183.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. So viele wie nie zuvor.
Dabei muss man denken, die Brasilianer messen schon gar nicht mehr.
Weltweit. Ja,
bei dem wird verschleiert ohne Ende, weil Bolsonaro natürlich nicht will.
Er hat übrigens das Urteil verloren, muss jetzt auch eine Maske tragen, hat dagegen geklagt. Und hat aber verloren. Ist auch geil. Präsident sagt irgendwie, die haben so viel, also Brasilien ist ja wirklich auf dem Weg, irgendwie den USA Konkurrenz zu machen. Und er sagt einfach als Staatspräsident, nö, ich trage keine Maske. Das ist auch ein Affe, das ist auch so ein Trump-Typ, ne? Wahnsinn.
Das ist ein absoluter Trump-Typ,
ja.
Und der hat halt den Nachteil, dass sein Land nicht so eine wirtschaftliche Bedeutung hat wie die USA. Das heißt, bei denen ging es direkt abwärts.
Wahnsinn. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht wieder reinfallen. Ne? Ja, gut, das war jetzt mit NRW und Reda-Wiedenbrück, beziehungsweise Gütersloh, war das halt auch irgendwie so ein unglücklicher Fall. Ne? Aber das ist halt das Ding, ne? Wenn es einmal irgendwo ausbricht, irgendwie man nicht aufpasst, dann verbreitet es sich halt sehr schnell. Ne? So was kann auch mal in der Schule passieren. Von daher, die Gefahr ist immer noch da. Ne?
Ich möchte übrigens mal meinen Arschloch der Woche präsentieren. Weil nachdem so die ersten 1-2 Tage, nachdem das in Tönnies bekannt geworden ist, war in der WR ein Leserkommentar. Und ich muss sagen, ich lese eigentlich gerne Kommentare in der Zeitung, weil man kommt so ein bisschen aus der eigenen Bubble raus und du liest halt Meinungen von Leuten, mit denen du normalerweise null Kontakt hast. Ich stelle mir immer vor, so Zeitungskommentare schreiben, das ist immer so die Generation 50 plus. Ja. Und der hat im Endeffekt geschrieben, so ja, bei Tönnies, das liegt ja gar nicht an der Unterbringung der Leute, sondern das läge an der kalten Luft und daran, dass laute Zurufe die ganze Zeit sind. Dadurch hätte sich Corona verbreitet. Und wenn die Firma Tönnies dazu gezwungen wird, Werkverträge aufzulösen, weil das ist ja im Moment das große Thema, ja, dürfen Fleischereien oder Metzgereien oder Schlachter oder was auch immer, dürfen die über Werkverträge sich moderne Sklaven halten. Dann hat er gesagt, nee, und wenn Tönnies dazu gezwungen wird, dann sollen die doch bitte sofort die Produktion ins Ausland verlegen, damit das Fleisch nicht teurer wird. Ja, irgendwie so, was für ein widerlicher Mensch muss man sein? Also, du darfst die Menschen, die Menschen hier im Land dürfen nicht mehr ausgebeutet werden und dann kostet meine Mettwurst irgendwie 20 Cent mehr? Ja, nee, direkt ins Ausland, woanders Leute ausbeuten. Direkt die Fabrik nach Afrika verlegen.
Kein Ding, ne? Wahnsinn. Ja, Fleisch muss billig bleiben, ne? Ist wichtig.
Ja. Ich weiß, als Vegetarier ist das immer leicht zu sagen und ich habe ja auch nichts gegen Fleischkonsum, fresst, was ihr wollt, aber. Muss das in der Masse passieren?
Ja, das frage ich mich auch immer. Aber wie gesagt, Glashaus, ich esse auch von meinem Leben gerne Fleisch. Ne? Du kannst nicht A predigen und B machen. Ne? Das geht nicht. Also Ja, also jedes Mal, wenn du so ein Video siehst, wie irgendwie so ein armes Tier geschlachtet wird, dann möchtest du einfach eigentlich kein Fleisch mehr essen. So, aber ja, man kann es immer gut ausblenden und dann, ja, eigentlich müsste man, wenn man konsequent wäre, müsste man eigentlich sagen, ich mache das nicht mehr. Aber was ich tun kann, das sage ich ja immer wieder, ist, ich kaufe mein Fleisch nur irgendwie bei unserem lokalen Schlachter. Da sind Tiere, die werden, ich komme hier aus dem Umfeld, die haben ein vernünftiges Leben, das ist halt keine Massenproduktion. Das heißt, da passe ich auf und das ist der Beitrag, den ich leisten kann, wenn ich schon Fleisch esse. So. Aber ich esse auch nicht viel Fleisch, obwohl, ja, okay. Also einmal die Woche fahre ich zum Schlachter, einmal die Woche.
Aber jetzt bei Tönnies kommt natürlich das Problem dazu, dass Tönnies ist systemrelevant. So hat, also die Schweinebauern hier in NRW, die ächzen halt alle, weil bei denen ist die Schweinezucht extrem eng getaktet. Absolut extrem durch. Und das habe ich jetzt immer wieder gelesen, das Schwein, wenn das fertig ist, muss halt irgendwie so 120 Kilo dann, und dann muss das binnen 2 Wochen weg sein und geschlachtet sein. Weil sonst wird das Schwein zu fett, dann A, verbraucht es mehr Platz, wegen ne, Tierwohlgedöns, und B, wir Deutschen essen gerne mageres Fleisch. Das heißt, das Schwein darf gar nicht zu fett sein und die Schnitzel werden zu groß und so weiter. Und die haben natürlich, die Schweineproduktion geht ja weiter. So, das heißt, die drücken alle und sagen, nee, also Tönnies muss jetzt aber so spätestens in 3 Tagen wieder aufgemacht haben, sonst wissen wir nicht, wohin mit unseren Schweinen, dann müssen die durch ganz Europa gekarrt werden. In den USA war es ja irgendwann soweit, als da zur Hochzeit irgendwie alle Schlachtereien dicht waren, weil alle mit Corona infiziert waren, da haben die Bauern halt die Schweine notgeschlachtet. Und in den USA wird irgendwie eine Million Schweine pro Tag geschlachtet.
Ja, Wahnsinn eigentlich, was da für Zahlen
das
sind.
Wirklich, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Das ist halt eine absolute Industrie. Das ist ganz eng durchgetaktet.
Muss man sich mal vorstellen, allein, stell dir mal vor, jeden Tag werden nur in den USA 1 Million Tiere getötet, um die Gier der Menschen irgendwie zu befriedigen. Ja, Gier kann man auch nicht sagen, aber du weißt, wie ich das meine, ne? Oh. 1 Million Schweine, oder nicht Schweine, Tiere.
Doch, Schweine tatsächlich.
Schweine. Müssen pro Tag sterben. Werden nur dafür gezüchtet, irgendwie, um die Bedürfnisse der Menschheit zu befriedigen. Ist eigentlich so ein ja.
Ich glaube, Tönnies schlachtet 7000 Tiere pro Tag oder irgendwie so.
Wahnsinn.
Und Tönnies hat 20% Marktanteil.
Du darfst eigentlich nicht darüber nachdenken, was wir Menschen den Tieren antun, ne? Wenn es lieben Gott gibt, irgendwie, der sieht das, der muss auch sagen, ey, ihr seid doch alle wahnsinnig. Was tut ihr anderen Lebewesen an? Und vor allem unter welchen Bedingungen, ja. Also eigentlich, wenn du halbwegs bei Verstand bist, musst du eigentlich Vegetarier sein. Also Wahnsinn eigentlich, dass so viele Menschen, wie ich ja, ich nehme mich da selber nicht raus, die halbwegs das mitkriegen und trotzdem irgendwie das verdrängen und Freitag ihr Fleisch essen, ne? Aber wie gesagt, ich versuche mich mal damit zufrieden zu reden, dass ich irgendwie bei unserem Landschlachter kaufe und weiß, wo das herkommt, das Fleisch. Und diese Billigfleisch-Scheiße und diese Massentierhaltung und so nicht unterstütze in keiner Form.
Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass das jetzt nicht so klingt, als würde ich da irgendwie die Leute belehren wollen. Wenn es nicht um Fleisch ging, sondern um Käse und man würde mir sagen, ach, ist doch weniger Käse und irgendwie nur den teuren und so. Ich würde genauso aggro werden wie ihr. Ja, also ich habe quasi meine eigene Last da nur woanders. Also ich versuche da nicht zu predigen und sagen, ihr scheiß Fleischesser. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht mein Thema. Und ich weiß, dass das immer leicht gesagt ist, wenn man halt kein Fleisch mag. Das ist ja der einzige Grund, warum ich kein Fleisch esse. Aber es ist halt schon krass irgendwie. Also ich finde die Zahlen und Dimensionen wirklich, wirklich krass.
Ja, definitiv. Lass mal weitergehen, weil unsere Zeit ein bisschen wegläuft. Ja. Ich habe auch 2 Themen. Einmal Lena und ihre komische Werbung für Last of Us 2. Was so ein Paradebeispiel ist, irgendwie wie Influencer heute oder wie das ganze Product Placement funktioniert. Lena hat ein Bild gepostet von sich auf Instagram, wo sie ein Last of Us 2 T-Shirt trägt, irgendwie einen Controller in der Hand hat und dann irgendwie, ja, ich bin ein Gamer-Girl, irgendwie ist zwar eine Anzeige, aber aus voller Leidenschaft, weil ich finde irgendwie Ellie in voll die tolle Figur und so weiter. Und es ist, der eine oder andere schrieb dann in den Comments, ja, es mag ja sein, dass sie das wirklich gezockt hat, den ersten Teil und so, will man ja auch nicht abreden. Aber die Art und Weise, wie das hier präsentiert wird, ist halt wieder so eine penetrante Kampagne, dass man da echt nur irgendwie cringen kann. Und das sehe ich halt genauso, ganz furchtbar. Und ja. Ja, das Ding ist, dass dieses ganze Product Placement und Influencer-Scheiß einfach solche Dimensionen angenommen hat, dass selbst wenn jemand mal, wie vielleicht im Lenas Fall, wirklich die Wahrheit sagt, dass man so angewidert ist davon, dass man es trotzdem nicht mehr ernst nehmen kann oder trotzdem dann sagt, bah, furchtbar. Du schweigst.
Ja, ich kann das einfach nur unterstreichen. weiß nicht, das kam auch so komisch rüber irgendwie, also weiß nicht. Wenn du ein Gamer-Girl bist, ist ja kein Problem, aber dann packt das doch nicht.
Es wirkt so, gestellt auf, einfach, das Problem mit dem T-Shirt und den Dings, ne, es wirkt halt sehr gestellt, das Problem. Gut, dann zum Schluss Attila Hildmann. Ich weiß gar nicht, ich weiß bis heute nicht genau, worum es dem Typ geht. Irgendwie ist es die Aufmerksamkeit, die er will, und ist ihm dafür jedes Mittel recht? Ist er komplett wahnsinnig? Also wirklich geistig komplett umnachtet und glaubt den Scheiß wirklich, den er von sich gibt? Oder ist es eine gigantische Trollaktion, wo, was ich ja seit Wochen sage, wo irgendwann kommt so, ja, ich habe eine Doku drüber gemacht und will euch mal diese Szene vorstellen und das ist eine ganz, ganz bescheuerte Sache und ich habe einfach eine real Doku gemacht und zeig euch mal die Gründe, die sich da auftun, wenn man diese Szene mal irgendwie Teil dieser ganzen Sache ist. Aber ja, wahrscheinlich ist Zweiteres der Fall. Ja, er hat diese Woche wieder ein paar Sachen gemacht. Irgendwie, wir können eine Rubrik einführen, der Attila der Woche. Anonymous hat sich mit Anonymous angelegt, hat irgendwie den Schlachtruf benutzt. Daraufhin irgendwie hat Anonymous gesagt, nee, nicht mit uns. Haben irgendwie seinen Server gehackt, irgendwo so gerne ganzen, so einige Sachen drauf, wie zum Beispiel seine Werbespots und so weiter im Original-File und da haben sie auch noch seine WhatsApp-Gruppe gehackt und 7000 Leute rausgeschmissen, ist ja völlig durchgedreht, hat Admins gekickt und alles, was sie so veröffentlicht haben, ist sehr, sehr erheiternd irgendwie und er sagt dann, das ist nicht das richtige Anonymous, weil irgendwie der richtige ist ja der andere Kanal, der so extrem, es gab ja irgendwie so eine rechte Variante von Anonymous, die versucht hat, sich ganz unauffällig irgendwie in Deutschland breit zu machen. Aber es ist ja dezentral, von daher weiß man auch nicht, was jetzt das Richtige ist. Und Anonymous ist ja auch nicht eine Person oder eine Gruppe, sondern, ach, keine Ahnung, wie dem auch sei, er sagt auf jeden Fall.
Zeichen hinter, dass jeder eigentlich treten kann.
Ja, theoretisch schon. Aber ja, es gibt da wohl mehrere Richtungen irgendwie. Und ich weiß, dass dieser rechte Anonymous Germany oder so Kanal, der später dazu kam und unauffällig und dann versucht hat, irgendwie so die Oberrolle irgendwie, wir sind Anonymous, einzunehmen irgendwie, von der sagt Attila, das sind dann die richtigen, ist auch scheißegal, scheiß der Hund drauf. Auf jeden Fall hat er sich mit den anderen Anonymous, den anderen Großen angelegt und die freuen sich schon auf die Auseinandersetzung und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Einen Tag später kam irgendwie die Meldung, die ich dann von diversen Community-Mitgliedern verlinkt bekommen, dass er irgendwie gesagt hat, Hitler wäre im Vergleich zu Merkel ein Segen gewesen irgendwie und der hat das volle Programm mit irgendwie Verharmlosung, Holocaust und yada yada. Und die dritte Nachricht, die ich diese Woche gekriegt habe, nach der letzten Sache habe ich mich dann gefragt, sag mal, was kann der Typ sich eigentlich noch alles rausnehmen, ab wann ist es Volksverhetzung, ab wann wird da mal was gegen gemacht? Irgendjemand hat er sich auch angelegt, ach ja, genau, mit Hopp hat er sich auch noch angelegt. Hat Hopp irgendwas vorgeworfen, Hopp hat dann wieder seine Armee von Anwälten auf ihn gehetzt und Attila hat immer noch eine große Fresse, hat gesagt, ich habe genauso viele Anwälte wie du, so, er legt sich irgendwie gefühlt mit jedem an und ja, nach dieser irgendwie, Hitler, es war im Vergleich zu Merkel ein Segen, hat dann wohl endlich auch der Verfassungsschutz wohl angefangen, gegen ihn zu ermitteln, das war so das Letzte, was ich gehört habe, der letzte Link. Und ja, also irgendwann muss auch mal gut sein, also wohin soll das noch führen irgendwie, also das, was er von sich gibt und Leute, die er anzieht, also gerade mit der Hitler-Sache, ist halt Volksverhetzung. Und da muss man dem aus dem Verkehr ziehen, weil das hat ja so skurrile Formen in den letzten Wochen angenommen. Und er sucht sich ja in diesem Fame, den er sich da erarbeitet hat, auch wenn der ganz furchtbar ist, aber er fühlt sich irgendwie in seiner Rolle wohl. Und ja, irgendwann ist mal so eine rote Linie überschritten, finde ich. Und da muss dann auch mal gut sein. Und da muss dann auch mal irgendwie jemand, es klingt so, wenn man sagt, irgendwie zum Schweigen gebracht werden, beziehungsweise seine Grenzen, das klingt dann alles so, als würde man dann irgendwie so ihn so zensieren. Aber es gibt irgendwie einen Punkt, irgendwie, wo dann auch mal Schluss ist. So, ich finde, man darf auch nicht alles irgendwie von sich geben. Irgendwie. Ich darf ja auch nicht sagen, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, Hitler war der Allergeilste und ich finde ihn super und so weiter, da werde ich ja auch für belangt. Wieso darf Hildmann dann immer weiterreden? Das frage ich mich irgendwie. Warum passiert da nichts? Aber scheinbar passiert da jetzt was. Bei einer Sache.
Ja, Punkt. Also bei ihm ist noch nicht ganz der Punkt wie bei Naidu erreicht. Bei Naidu haben wir schon drauf geeinigt, das ist eigentlich mittlerweile eher traurig. Attila Hildmann ist vom besten Weg dahin. Aber der Typ ist halt völlig durch. Also,
weiß nicht. Ja, aber also warum erst jetzt? Also jetzt ermittelt der Verfassungsschutz. Das sind ja auch seine WhatsApp-Gruppe, was du da so liest. Das ist ja schon fast, weiß ich nicht. Also Volksverhetzung ist ja noch harmlose Titulierung dafür. Also was kannst du denn als Promi noch alles rausnehmen, dass bevor da mal irgendwie dazwischen gehauen wird?
Das stimmt, sobald du eine Person des öffentlichen Interesses bist, das natürlich auch andere Maßstäbe der Meinungsfreiheit. damit eben keine Zensur auftritt, aber der Punkt war jetzt wohl einfach überschritten. Beziehungsweise es dauert halt auch mal so ein bisschen Moment bei sowas, bis die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer losschlagen kann, sag ich mal. Weil du willst ja auch sicher sein. Ich kann es ja nicht genau sagen, keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch ursprünglich mal gedacht, so, ja komm, wir können nicht jeden Spinner verfolgen. Und es musste halt erst gewisse Ausmaße annehmen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber der Typ ist halt wirklich
funktioniert. Ja, aber, also keine Ahnung, irgendwann ist auch mal gut. Ich kann es auch nicht alles sagen. Manche Promis irgendwie bei einem falschen Wort bricht der Shitstorm los irgendwie und da wird der Rücktritt gefordert, gerade bei Politikern irgendwie und dann kommt da so ein Affe und irgendwie, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mal gucken, also wie gesagt, wir haben den Attila früher jede Woche jetzt irgendwie so einen kleinen Attila, was hat Attila diese Woche gemacht? Wo wird er dieses Mal nichts unternommen irgendwie? Ich verstehe auch nicht, dass da nicht mehr Leute auf die Straßen gehen oder selber irgendwie mal irgendwie, ihn verklagen oder ihn anzeigen oder so. Das passiert doch bei allen anderen Politikern passiert ja ständig. Warum hat er so diese gefühlte Narrenfreiheit? Bin mal gespannt, was da passiert demnächst. Also irgendwann ist auch mal gut, finde ich. Von daher, naja. Ich frage mich auch, wo der diese Selbstherrlichkeit hernimmt. Was man so liest, irgendwie Sponsoren sind schon abgesprungen, irgendwie seine Produkte werden irgendwie aus allen großen Kaufhäusern rausgenommen, weil keiner mehr was mit ihm zu tun haben will. Viele Leute boykottieren seine Läden in Berlin. Ich frage mich, wo der auch, die Geldmittel noch dafür hernimmt, irgendwie, für diese ganze Scheiße. Also, das ist ja auch schon, also, der hat sich ja echt was aufgehoben mit seinem ganzen veganen Kram da. Gute Bücher gemacht und so weiter. Er muss wirklich noch Reserven haben, dass sich das alles so noch teure Anwälte bezahlen. Also, wo nimmt er die Kohle dafür? Komisch.
Ich sag mal, wer ein bisschen auf Verschwörungstheorien stehen würde, würde natürlich sagen, da halten die Russen die Hände auf. ist natürlich, warum nicht? Ne? Also, jede Form der Destabilisierung wird ja mitgenommen.
Das ist aber auch eine Verschwörungstheorie, ne? Merkst du schon?
Ich sag, ja. Ich kann es auch nicht beweisen, aber irgendwie.
Man hört das immer wieder, ne? Auch bei AfD hört man immer, dass da irgendwelche Gelder geflossen sind. Wie der Spenden, die Spenden für die Partei sich zusammensetzen, ne? Sind die eigentlich dafür auch verpflichtet, das offenzulegen?
Ab einer bestimmten Größe, ja.
Wäre mal interessant, da mal reinzugucken, wer die alle mitfinanziert. Das wäre ganz interessant, weil da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte, dass da auch ein gewisser Herr Putin auf der Gönner- und Gehaltsliste, also Spendenliste steht, ganz groß.
Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich kann es auch nicht beweisen. Also, ich will ja jetzt nicht.
Du kannst es einfach nicht beweisen, Balthasar, ne?
Ja. Meine Karriere als investigativer Journalist endete leider irgendwie schon in der 5. Klasse, von daher.
Ja, it is how it is. So, wir machen Schluss für heute. Es ist kurz vor 12. Ich muss morgen früh raus. Von daher finde ich es auch ein bisschen rücksichtslos, dass du mich hier so lange irgendwie vorgelabert hast.
Da hätte ich sogar noch einen Punkt, aber ich will dich jetzt nicht.
Interessiert mich auch ein Scheißdreck. Das war's, Vino Talks 466. 1,5 Stunden nur, ihr Lieben. Wir hören uns schon am Sonntag wieder. Obwohl ich am Sonntag alte Freunde in der alten Heimat Schesel, Laumrück, Sittensim besuche. Aber ich werde es einfach wieder Samstagnacht aufnehmen, sodass es dann Sonntag früh, bevor wir fahren, zur Verfügung steht. Ich bin mal gespannt, wie ihr so an Feedback gebt mit diesen zwei Podcasts pro Woche. Schauen wir mal. Also, das war's für heute. Das war's für Vino Talks 466 mit Balthasar. Und wie gesagt, am Sonntag kommt schon 467 mit Stevenio alleine, Forever Alone. Ja. Danke, Balthasar, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder, alter Frische. Und tschüss.